ist das die Vorentscheidung im Titelrennen. Der VfL Wolfsburg, er verliert bei Hoffenheim, während Bayern gegen Leipzig gewinnen kann. Und das alles vor dem großen Showdown in der nächsten Woche. Wir wollen jetzt über diesen 16. Spieltag in der Bundesliga der Frauen sprechen. Mit Jule Mäuse von Lottes Erbenen und mit Frank Hosenseidel vom Adlerträgerinnen-Podcast. Ich freue mich so, dass es jetzt endlich losgeht. Wir starten genau jetzt.
Heute im Rasenfunk.
Ich habe keine Worte, ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, hier zu stehen mit diesem Mädels und deutscher Meister heute zu werden. Ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
Alles zur Bundesliga der Frauen.
Es ist eine Sendung des Leidens. Ihr konntet es nur sehen, wenn ihr jetzt gerade bei YouTube wart, aber für Jule ist eigentlich die Sendung jetzt schon zu viel. Es tut mir leid, Jule, wenn du mir einen anderen O-Ton besorgst, dann kann ich extra für dich auch ein anderes Intro basteln. Schön, dass du da bist trotzdem.
Ja, danke schön. Ich kenne ja das Intro und es verlangt jedes Mal viel ab.
Ja, aber immerhin ist es kurz. Und ich meine, wir hatten auch Almut Schuld, die scheiß FC Bayern gerufen hat, hatten wir letztes Jahr. Aber schön, dass du trotzdem da bist, auch wenn du ein bisschen Pech hattest mit der Auswahl deiner Spiele, haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Aber gut, das ist manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech. Immerhin haben wir noch Frank hier mit dabei. Servus Frank, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr, dass ihr zwei mit mir über den Spieltag sprechen wollt, der es ganz schön in sich hatte und das ging ja schon am Freitagabend los. Ich würde sagen, wir gehen direkt in die Spiele rein. Hoffenheim gegen Wolfsburg. Hoffenheim ist es tatsächlich gelungen, sich für die Niederlage im DFB-Pokal zu revanchieren. In einem sehr engen Spiel geht die TSG durch einen Distanzschuss von Krumbiegel nach einem zu schlecht verteidigten langen Ball in Führung und kann diese dann sogar mitten in eine Druckphase Wolfsburgs hinein erhöhen, als ein Schuss von Dongus an die Hand von Hegering prallt und es Strafstoß gibt. Michaela Specht, Friend of the Show, erzielt das 2:0 und ab dann drängt Wolfsburg-Hoffenheim so richtig tief hinten rein. Harsch zieht eine harsche gelb-rote Karte, aber mehr als der Anschlusstreffer durch Jule Brandt nach einem langen Einwurf von Jons Dottir glückt Wolfsburg nicht. Endstand 1:2 aus Sicht des VfL und damit Jule eben eine sehr schmerzhafte Niederlage. War das nur Pech, dass man gegen Hoffenheim verloren hat oder steckt dahinter vielleicht mehr?
Nee, ich glaube, da steckt schon deutlich mehr hinter. Ich bin, ich will nicht sagen entsetzt gewesen. Also erstmal habe ich das befürchtet leider. Ne? Das ist ja manchmal so, dass die dann irgendwie super gute Spieler irgendwie haben und dann flachen sie so ab. Das war ja letztes Jahr bei den Bayern und dem DFB-Pokal auch so ein bisschen so. Mhm. Und sie hatten ja auch schon, haben ja letzten Jahr eigentlich immer ein bisschen Probleme gegen Hoffenheim. Das Spiel meistens glückt einem dann noch irgendwie so am letzten Endes der Ausgleich oder sogar noch der Sieg. Das war leider diesmal nicht so, auch wenn sie sich Mühe gegeben haben. Aber was heißt die Mühe gegeben? Sie waren stets bemüht. Mir fehlte jetzt so als Fan, ich fürchte wahrscheinlich vielen anderen auch, so der Plan B. Also im Prinzip haben sie so gespielt wie immer, ne, Flanken auf in die Mitte zum Kopfball. Mhm. Und da fiel natürlich jetzt einem so als erstes auf, die Alexandra Popp, die war ja schon früh vom Platz, musste die ja verletzungsbedingt, also noch eine halbe Stunde. Und dann habe ich mich gefragt und ja, wer soll das jetzt machen? Und die wahrscheinlich auch. Und so sah das dann auch aus. Es waren also viele irgendwie etwas verunglückte Kopfbälle oder einfach, ja, man kam natürlich dann auch in dieser Situation nicht so wirklich voran. Ne? Da standen dann irgendwie gefühlt 20 Hoffenheimerinnen im Strafraum, da wo die dann immer versuchten, den Ball da wegzuschnappen. Und das auch immer gelang. Es war auch ganz klar natürlich eine sehr gute Defensivleistung von Hoffenheim, die dann, nachdem sie erstmal das 1:0 gemacht haben, dann auch sehr gut verteidigt haben einfach. Also die hatten ja ihre 10 Minuten Drangphase, da kam der VfL ja nicht so richtig gut mit klar und da kam ja dann auch das Tor, was folgerichtig dann geschossen worden ist. Und ja, bis danach haben die Wolfsburg ja mehr oder weniger versucht, dann anzuschließen und das oder beziehungsweise auszugleichen. Und das war dann nicht so glücklich. Und aber mir fehlte dann jedes Mal so ein bisschen eine echte Idee, wie kommen wir dann, also es klappt ja offenkundig nicht, ne? So die Kopfbälle. Es war auch nicht so, es gibt ja manchmal so Spiele, wo dann die Torhüterin glänzend pariert und einfach Pech, aber das war auch nicht so. Also Tufik wird natürlich jetzt auch einen guten Job gemacht, das will ich jetzt nicht aussprechen, aber es war jetzt nicht so, dass sie bahnbrechende Paraden hatten, die uns für immer in Erinnerung bleiben werden. Das war jetzt leider auch nicht so, sondern ja, sie hat halt in der Mitte gestanden. Ich hatte gesagt, also bei mir hätte das jetzt auch nicht gereicht, gebe ich zu, aber jetzt so eine Standard-Torwart-Leistung und das hat dann irgendwie gereicht, hätte ich jetzt fast gesagt. Vernünftiges Verteidigen und irgendwie halbwegs vernünftig stehen und ja, und da fiel mir, muss ich jetzt sagen, war ich ein bisschen enttäuscht, dass man da keinen Plan B hatte, zumal man ja wusste, Alexandra Popp ist halt nicht mehr auf dem Feld, ne? Also das war dann so ein bisschen schräg und ich hatte mir jetzt erhofft, dass man in dieser Mehrzeit, die man hatte, dadurch, dass man ja schon die Gruppenphase der Champions League gar nicht mitmachen musste, also ich meine, die anderen müssen jetzt das Rest auch nicht mehr mitmachen, aber dass man da vielleicht auch mal so Ideen hat, wie man so offensiv vorgeht gegen Gegner, die schwieriger sind als jetzt Nürnberg. Und das hat mir ein bisschen gefehlt. Gut, der hat natürlich ein bisschen Pech, Pajor ist auch nicht da, aber also ja. Ich fand es jetzt ein bisschen zu wenig. Da hätte man in der Tat noch ein bisschen Glück haben können, ne? Aber letztendlich fehlte da so die, ne, was einen jetzt von einer Top-Mannschaft zu einer, ne,
ja,
ausgezeichnet
ja.
hätte.
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Also lange Zeit waren die Hauptquelle für Chancen, waren lange Einwürfe von Jonstott hier. Und das hat natürlich auch einmal geklappt. Das ist lustig, weil ich habe ja noch mit Michaela Specht in der Woche vorher drüber gesprochen, wie kann man sowas verteidigen? Ja, am besten, indem man zu zweit ist. Waren sie sogar in der Situation, aber trotzdem. Einmal kommt die Kopfballverlängerung, Jule Brandt steht dahinter und macht dann das Tor. Aber so sind die Chancen hauptsächlich entstanden und ich habe Frank schon sehr viel nicken sehen. Ich glaube, du hattest einen ähnlichen Eindruck. Es war so, gefühlt zog sich dieses Spiel auch endlos, weil es war ja immer langer Einwurf, wird irgendwie geklärt, Tufekovic hat den Ball, dann geht es wieder ein bisschen vor sich hin, dann stürmt wieder Wolfsburg, bis sie irgendwann wieder einen Einwurf haben, dann atmen sie erleichtert auf, oh toll, jetzt kommen wir wieder in den Strafraum, wieder langer Einwurf und so weiter und so fort. Also gefühlt.
Ja, manchmal sind sie auch an die Grundlinie gelaufen, also auch bis zur Linie und haben dann geflankt. Das fand ich jetzt auch, also es war genauso sinnlos, aber
ja, okay.
Gut, sie haben halt große Spielerinnen und haben natürlich jetzt gedacht, da wird schon irgendjemand reinknallen, aber das war dann nicht so.
Wobei ich für deinen Seelenheil gerne zwei Sachen mit reinwerfen würde. Die erste ist, ich fand Poppy jetzt in den ersten 30 Minuten nicht so auffällig, dass ich das sofort als Verlust empfunden habe, ehrlich gesagt. Natürlich, das ist einfach so eine zentrale Figur bei euch auch im Spiel in Wolfsburg, dass man natürlich dann erstmal denkt, oh mein Gott, was ist denn jetzt? Das ist so ein bisschen wie beim EM-Finale, wo es nach dem Aufwärmen heißt, die ist nicht dabei und du denkst schon, ah gut, das war's dann. Ich fand aber dann zwei Sachen bemerkenswert. Das erste ist, dass ich finde, dass Hut den Hut aufgesetzt hat im wahrsten Sinne des Wortes. Sorry für das 5-Euro-Phrasenschwein schlechte Wortspiel, aber war halt leider so. Und ich fand, die hat eine unheimlich engagierte Leistung auf den Platz gelegt. Die hat extrem versucht zu kämpfen und zu beißen. Ich fand die super auffällig. Die war sehr, sehr oft an gerade den offensiven Szenen beteiligt. Und das muss ich aber auch über Jule Brandt sagen. Also ja, natürlich, wenn du dann alleine dich vorne gegen die Hoffenheimer Abwehr festläufst, dann sieht das immer ein bisschen übel aus. Aber ich fand, sie hatte einige gute Szenen, sie hatte einige gute Dribblings. Also der Wille, den kann man ihnen auf gar keinen Fall absprechen. Und Max, du hast letzte Woche, habt ihr diskutiert, dass die Einwürfe von Jonstott immer so kurz wären, dass sie verlängert werden müssten. Da habe ich jetzt extra mal drauf geachtet. Sie hatte Nähe, also so im Halbfeld, sage ich mal, von der Höhe her ein und hat den aber trotzdem bis in den Strafraum reingebracht. Ich glaube, sie kann sehr wohl sehr lange. Deswegen halte ich das sogar für eine taktische Variante mit der Verlängerung, weil du dadurch immer ein gewisses Überraschungsmoment generierst, was halt schwerer zu verteidigen ist, als wenn sie ihn einfach direkt reingibt. Wird er rausgeköpft, ist er raus. Wird er verlängert, hast du immer noch mal so einen Faktor, dass auch von einer eigenen Abwehrspielerin irgendwas Blödes passieren kann. Ich glaube fast, es ist eine Masche, dass sie so kurz einwirft.
Ganz kurz, ich würde dir dabei Alexandra Popp zustimmen. Ich habe sogar aufgeschrieben, hat ja irgendwie heute ihren besten Tag, der hat irgendwie viel lamentiert und so weiter. Und dann ist sie leider rausgeflogen. Also ich habe das nicht beschrieben. Dann tat es mir wieder leid, dass ich das auch geschrieben hatte. Aber sie haben ja trotzdem ihr Spiel deswegen nicht geändert. Ne? Also eigentlich, du hast ja jetzt diesen Menschen, der viel Kopfbälle macht, nicht mehr da. Dann hätte ich jetzt gedacht, da macht man was anderes, ne? Weil das ist ja jetzt, ich fand zum Beispiel das erste Jahr unter Tommy Stroh, da war ja Alexandra Popp noch gar nicht da und da fand ich, haben sie ein bisschen anders gespielt, variabler und haben sie mir eigentlich auch besser gefallen, da haben sie auch gewonnen mehr, ne?
Ja. Ja, vor allem, du merkst halt, also zum einen ist natürlich, also Fenner Kalmer ist keine Alexandra Popp und sie ist auch keine Eva Pajo. Ich denke, das kann man inzwischen sagen, ja. Dafür spielt sie jetzt lange genug bei Wolfsburg. Das haben wir in diesem Spiel gesehen. Und das Zweite, was du gesehen hast, ist, du kannst dir auch über hohe Bälle und egal, ob das dann Flanken von der Grundlinie sind, Flanken von außen oder eben lange Einwürfe, du kannst dir ja Chancen herausspielen. Das hat Wolfsburg auch geschafft. Man war in der Luft absurd überlegen, 30-13 gewonnene Kopfballduelle. Das waren ganz oft die Verlängerung. Das hat ganz sehr häufig geklappt, aber das Problem ist, und das ist einer der Gründe, warum ich also Flanken geringschätze als Mittel in den Strafraum. Damit du mit dem Kopf ein Tor erzielst, muss alles passen. Die Flanke muss an den richtigen Punkt kommen, zum richtigen Zeitpunkt, und bei dir müssen quasi Technik, Zeitpunkt, Timing und dann eben auch Talent eigentlich passen. Es ist nicht so einfach, einen Kopfball zu setzen. Und das ist einfach sehr, sehr schwierig. Und ich finde, das war das perfekte Spiel, um das zu zeigen. Wenn du auf ganz viele Werte guckst, auf XG, auf die Ballbesitz, auf Torchancen insgesamt und so weiter, ist überall Wolfsburg vorne. Das hat sich aber im Spiel eigentlich nicht so angefühlt, fand ich, weil es ganz wenige große Chancen gab, weil das meiste davon eben irgendwelche Kopfbälle waren, die relativ klar erkennbar entweder vorbeigehen oder so sind, dass Tufekovic sie relativ einfach halten kann. Und das ist halt das Problem mit diesem Ansatz.
Also Tufekovic müsste jetzt gar nicht für glänzen, um jetzt irgendwie, es war einfach sehr... Mal so nach dem gleichen Schema F hätte ich jetzt fast gesagt. Und das war dann irgendwie, obwohl sie ja wirklich jetzt vom ganzen anderen nicht die schlechtere Mannschaft waren. Das war jetzt ja nicht so, dass man dachte, boah, Hoffenheim, was für eine. Also die waren gut, ne, aber es war jetzt auch nicht so, dass man dachte, was für ein Kracher, ne?
Das Problem ist, sie haben es halt auch wirklich nicht ausgespielt. Also im letzten Drittel sind sie halt sehr, sehr oft aufgelaufen. Und ja, diese Nummer, Flanke, Kopfballtor, die kannst du halt auch wirklich nur machen, wenn du Popp mit dieser physischen Präsenz da vorne drin hast. Ich meine, Jule Brandt ist ja auch nicht gerade zu kurz geraten, aber das ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Die kommt eher aus dem 1:1, ist so meine Wahrnehmung. Das ist bei Popp eben dann doch eher so der Luftkampf, in Anführungszeichen. Aber das Ding ist, ich fand schon, dass die Überlegenheit von Wolfsburg, was den Ballbesitz und so weiter angeht, sichtbar war. Aber das Problem ist, die Effizienz lag halt auf der Riege von Hoffenheim. Die haben 5, 6, 7 gute Minuten gehabt und dann kommt halt dieser Knaller von Krumbiegel, der war halt surreal, ja. Und dann wird er noch blöde abgefälscht, weil er wäre wahrscheinlich vorbeigegangen, wenn man sich's in der Wiederholung ein bisschen anguckt. Und dann wird's natürlich abgefälscht und da macht Merle Froms halt nichts in der Sekunde. Keine Chance. Das war schon auch ein bisschen Glück dabei. In der kurzen Phase war das dann das Ergebnis dieser Drangphase von Hoffenheim, aber ansonsten auch praktisch das 2:0 fiel ja in eine Phase rein, wo man gedacht hat, ja, auf keinen Fall geht da bei Hoffenheim jetzt gerade was. Es kann nur noch eine Frage der Zeit sein für Wolfsburg.
Wobei da dachte ich auch, ja, jetzt machen sie bestimmt das Gegenteil, weil sie hatten ja dann kurz vorher auch schon noch mal so eine Kontersituation. Der Elfmeter war natürlich dann so ein bisschen Pech, ne, hätte ich jetzt fast gesagt, wenn du so auf der kurzen Distanz da angeschossen wirst.
Aber wie
in Ordnung, aber ist natürlich dann immer so ein bisschen doof, ne?
Wie er herausgespielt war, die Ecke vorher, das war halt quasi die zweite große Chance. Das war eine gute Flanke von Alba und Mimeti kam dann völlig frei an den Ball, aber bekommt ihn nicht ordentlich aufs Tor. Aber das
ansonsten war auch nichts von Hoffenheim, muss man ganz klar sagen, hätte ich jetzt, oder wenig, ne? Also, ja, dass man jetzt sagt, Mensch, ja. Krass in der zweiten Halbzeit, wie die da.
Ja, okay, ja, doch.
Also in der zweiten Halbzeit hatten die diese zwei Chancen, hätte ich jetzt fast gesagt, den Elfmeter, und da mussten die auch nichts mehr machen, ne? Also,
ja, das stimmt.
Dann hatten sie auch das Problem, dass sie dann irgendwie in Unterzahl waren. Wobei, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, hier war es auch wieder so, dass die Schiedsrichterin dachte, ja, da war gelb, und dann ist sie ja irgendwie fünf Minuten später eingefallen. Scheiße.
Ja,
verdammt, also, die steht schon auf dem Zettel.
Weil sie so viel später die rote Karte gezeigt hat. Und dann war ich schon so verwirrt, dass ich dachte, warum?
Und das war ja auch eine Karte, die du schon geben kannst, weil Haasch ist zum Ball gegangen und wollte ihn mitnehmen und du hast eben nicht zum Ball zu gehen. Aber sie gibt ja auch einer Wolfsburgerin, ich habe gerade vergessen, wer es
Oberdorf, genau, glaube ich.
Ich meine, danke. Oberdorf, ja.
Echt, Oberdorf hat eine gelbe Karte bekommen, das kann ja gar nicht sein.
Ja, und das war eigentlich das Verrückteste, weil ich glaube, die Verwirrung entstand. Also ich hatte einen verwirrten Moment, weil ich überhaupt nicht wusste, warum eine Wolfsburgerin da überhaupt eine gelbe Karte bekommt, aber sie hat offensichtlich reklamiert wegen irgendwas. Also
ich glaube, sie hatte sich so draufgelegt auf den Ball, hatte ich das Gefühl. Also so hatte ich das Gefühl, dass die dann, ich hatte das Gefühl, die rangeln sowieso. Es war jetzt mein, ich habe das ein paar Mal angeguckt, weil ich auch so verwirrt war, warum hat sie denn jetzt eine rote Karte bekommen, bis ich gerafft habe, dass das ja von, weil das so spät kam normalerweise, ist es ja so, ne, die Person kriegt ja dann sofort gelb-rot.
Ja, also ich glaube auch, dass Annika Kost das für einen kurzen Moment vergessen hatte. Und das ist, da stellen sich natürlich dann die Fragen, hätte sie sie gegeben, wenn sie es auf dem Schirm gehabt hätte. Aber es ist ja insofern nicht relevant. Ich wollte aber noch eine kleine Lanze, ein Länzchen wollte ich vor Hoffenheim brechen. Weil natürlich in der zweiten Hälfte war es schon sehr viel Verteidigen. Und das hat aber Hoffenheim auch sehr gut gemacht. Ich fand die Strafraumverteidigung hat sehr gut geklappt. Da gab es immer wieder viele geblockte Schüsse, viele klärende Aktionen. Tufekovic hat sich, ganz am Anfang hatte sie mal Probleme, als sie hoch angelaufen wurde bei zwei Situationen. Ab dann absolut makelloses Spiel. Das hat Hoffenheim sehr gut gemacht. Und was mir gut gefallen hat, war, dass Hoffenheim mit viel Risiko in den Druck reingespielt hat. Also Wolfsburg hat ja von Anfang an hochgepresst, aber das war gleich die erste gelungene Aktion eigentlich von Hoffenheim. Das war ein Ball von Linda vom linken Flügel ins Zentrum, richtig mit Saft gespielt, weil ansonsten wäre der nämlich abgefangen worden von einer Wolfsburgerin. Aber der Ball kommt an, sie können aufdrehen, sie können nach vorne spielen und so entsteht dann die erste große Chance von Hoffenheim. Das war extrem riskant gespielt, aber ich fand das gut und ich fand das auch mutig und ich fand das schön, dass Hoffenheim da, wie auch zu erhoffen war, da nicht den langen Ball gespielt hat, sondern wirklich gesagt hat, nee, wir versuchen das auszuspielen und dadurch sind sie überhaupt ins Angriffsdrittel gekommen, um dann eben auch das 1:0 zu erzielen. 2:0 war dann eher so eine Kontersituation, kann man da jetzt nicht so mit reinnehmen. Aber das hat mir gut gefallen und dass das dann aber irgendwann in der zweiten Hälfte, dass der Druck von Wolfsburg da zu groß wird, ich denke, da muss Hoffenheim noch ein bisschen dran arbeiten, dass man da auch irgendwie wieder eine Ballbesitzphase einstreuen kann mit irgendeinem Mittel. Da gibt es ja verschiedene Wege. Das hat dann nicht mehr so gut funktioniert, aber es hat ja am Ende gereicht. Also deswegen aber Hoffenheim, ja, sie waren unterlegen und das kann Wolfsburg auch ausgleichen, dieses Spiel, vielleicht sogar auch gewinnen. Aber ich finde, Hoffenheim hat schon viele Dinge gut gemacht.
Die haben ja auch gewonnen, ne?
Eben, wer gewinnt, hat recht. Jetzt zahle ich 5 €, meine Güte. Ja, was denkst du, Jule? Ist das jetzt die Vorentscheidung gewesen im Meisterschaftskampf? 4 Punkte Vorsprung sind es jetzt für die Bayern?
Ja, das entscheidet sich ja tendenziell nächste Woche. Also ja, braucht man ja nicht rechnen. Ne? Wenn sie jetzt verlieren, dann kann man den Partybus nach Bayern schicken. Nee, ich fürchte, dass es das gewesen sein könnte. Also ich kann mir jetzt aktuell schwer vorstellen, wie man das gegen Bayern gewinnt, wobei die haben natürlich auch manchmal echt super Spiele. Also vielleicht überraschend sein, aber wenn sie gewinnen, dann haben natürlich trotzdem nochmal das Problem, da müssen sie immer noch darauf hoffen, dass Bayern erneut nochmal Punkte lässt und sie zusätzlich halt nicht. Das war natürlich jetzt im Kampf um die Meisterschaft ein sehr, sehr, sehr herber Schlag. Also ich hoffe immer noch, ich versuche jetzt ein bisschen optimistisch zu wirken, aber eigentlich glaube ich nicht, dass das... Also ich glaube, das wird nächste Woche so ein dröges Unentschieden. Ja. Aber vielleicht überraschen sie uns hier.
Also Bayern spielt noch auswärts in Leverkusen, auswärts in Hoffenheim. Ich denke, das sind die beiden größten Stolpersteine auf dem Papier zumindest. In Leverkusen ist ja auch Wolfsburg gestolpert und Hoffenheim haben wir ja gerade besprochen, was da auswärts passieren kann. Am Samstag um 17.45 Uhr, liebe Hörerinnen und Hörer, da dürft ihr euch nichts anderes vornehmen. Da spielt Wolfsburg gegen Bayern. Sollte eben das Bayern gewinnen, dann wären sie 7 Punkte weg. Das ist klar durch. Unentschieden wären weiter 4 Punkte, würde auch schwierig. Wolfsburg muss eigentlich jetzt gewinnen. So hat sich die Ausgangslage verändert. Der Druck ist noch größer auf Wolfsburg. Halte ich aber für alles andere als ausgeschlossen. Ich finde, das sind klassische 50-50-Spiele, wenn die beiden aufeinander treffen.
Nee, ausgeschlossen nicht. Aber es ist natürlich jetzt schwieriger dadurch, dass man so weit weg ist.
Ja, das stimmt.
Also die Drucksituation spielt wahrscheinlich schon eine Rolle, könnte ich mir vorstellen. Hat Pop was Längerfristiges? Weil das war ja irgendwie umgeknickt mit dem Knöchel, da steckst du ja nicht drin.
Ich habe gelesen, es wäre nicht so schlimm, aber ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt für Bayern reicht. Also es soll wohl nicht so dramatisch sein, aber ob es jetzt für Bayern wieder fit ist.
Auf der anderen Seite muss man sagen, wie sie beim Reklamieren auf der Bank war, würde ich sagen, das sah schon ganz gut aus.
Hat die auf der Bank eine gelbe Karte bekommen? Kann das sein? Oder also hat man zumindest im TV erstmal vermutet. Irgendeiner auf der Bank hat eine gelbe Karte bekommen und man hat fast erstmal gedacht, sie wäre es gewesen. Aber ich bin mir gar nicht sicher.
Es steht nicht so im Spielbericht, aber ich dachte auch, dass Alex Popp die gesehen hätte. Und es hätte mich auch nicht gewundert. Denn also sie hat auch sehr viel gehadert mit der Schiedsrichterin, mit Schiedsrichterinnen-Entscheidung. Und zwar auch bei solchen, wo ehrlicherweise jetzt nicht viel zu hadern war, aus neutraler Perspektive. Ist ja klar, dass sie das anders empfindet. Aber da war schon, also es war bewölkt in Hoffenheim, zumindest rund
um. Ja, da steckt aber auch der Frust der ersten 30 Minuten mit drin, mal ganz ehrlich. Also sie ist ja gefühlt eine der meistgefaulten Spielerinnen, würde ich jetzt mal behaupten. Kann statistisch nicht belegen. Aber sie wird natürlich immer sehr versucht, auch an der Grenze zum Foul irgendwie zu behandeln. Und dann gab es diese eine Situation, wo sie wirklich für einen ganz leichten Schubser irgendwie das Foul gegen sich gepfiffen bekommen hat. Und dann wird sie förmlich umgerempelt und kriegt nix. Sie hatte schon auf Frust gefressen in den ersten 30 Minuten, wo sie auf dem Platz war. Also das hat man ihr schon deutlich angemerkt. Sie war nicht zu happy. Also dann auch noch raus musste, war das Fass natürlich quasi übergelaufen. Aber man muss halt eins sagen, die Bayern, kommen wir ja auch gleich noch drauf, marschieren halt echt souverän. Ich sag mal, wir haben in Frankfurt ihnen ja letztes Wochenende oder das Wochenende davor zumindest in der zweiten Halbzeit ordentlich Paroli geboten, haben es aber trotzdem sauber abmoderiert. Jetzt haben wir natürlich hoch gegen Wolfsburg verloren, aber ich glaube schon, also das Nü ist momentan bei Bayern, da wird Wolfsburg sich ganz schön strecken müssen. Jetzt auch im Vergleich zu dem Spiel.
Andererseits haben wir genau das über Wolfsburg letzte Woche auch schon gesagt und das auch zu Recht, weil eben auch Wolfsburg am Rollen war mit 3-0, 9-1, 3-0, 4-0 und dann kam halt das 1-2. Also wer weiß, wie es wird.
Also ich meine, die Bayern haben ja auch bei starken Spielen jetzt auch nicht immer total geglänzt, muss man sagen.
Eben, so ist es nämlich. Auf anderer Ebene. So ist es nämlich.
Ja, wir versuchen uns das jetzt schön zu reden.
Ja, aber sie werden Wolfsburg mehr Räume geben, als das Hoffenheim getan hat, die aus einer sehr massierten Abwehr herausgekommen sind. Das wird schon ein komplett anderes Spiel auf jeden Fall.
Also da kann man sich wirklich drauf freuen. Ich glaube auch, dass es eng wird. Übrigens, meistgefaulte Spielerin in der Liga ist Lilly Porcella mit 44 Fouls. Dahinter dann Dora Zeller 32, Elisa Sens und Georgia Stanway mit 30. Und unter den ersten 10 nur Jule Brandt vom VfL Wolfsburg mit 27. Das heißt dann doch eine Lücke.
Dann war das doch eher nur gefühlt.
Vielleicht, weil Alex Popp auf beiden Seiten des Fouls häufiger mal involviert ist. Genauso wie Georgia Stanway, die übrigens auch die drittmeisten Fouls begangen hat. Also sie wurde 30 Mal gefoult, hat aber auch 27 Mal.
Dann müssten wir das noch ausnetten, dann müssen wir mal gucken.
Ja, genau, dann müssen wir ein Plus-Minus müssen wir da
aber noch ausmachen. Alexandra Popp ist auch jemand, der das jetzt nicht so scheut, das kundzutun, ihren Unmut. Es gibt ja, also es fiel mir auch bei den 0-0-Spielen auf. Das ist manchmal auch so Szenen da, wo ich dachte, sag doch was. Aber ich schätze Alexandra Popp extrem, ne? Ich habe auch ein Trikot mit ihrem Namen und so, aber also man kann jetzt nicht sagen, dass sie jetzt alles klaglos hinnimmt.
Ja, und ich würde auch nicht sagen, dass sie ein Pokerface hat. Also man kann immer an ihrem Gesicht ganz gut ablesen, wie es gerade so läuft. Und wenn sie besonders grimmig schaut, dann hat sie gerade einen Hattrick gemacht. Also, Wolfsburg gegen Bayern, das findet am nächsten Wochenende statt. Danach gibt es wieder eine Länderspielpause und dann werden sowieso die Karten nochmal neu gemischt. Für Hoffenheim war natürlich dieser Sieg nicht minder bedeutend. Das soll jetzt hier nicht komplett untergehen. Hoffenheim konnte nämlich damit den dritten Tabellenplatz fixieren und so ein bisschen das wettmachen, was Michaela Specht in der letzten Folge bei uns noch so eingewoben hat, dass sie gesagt hat, naja, die Tabelle ist ja noch schief, weil wir müssen noch gegen Bayern und gegen Wolfsburg spielen. Ja, zumindest Wolfsburg, Haken dran. Es geht jetzt dann weiter zum SC Freiburg. Aktuell hat man einen Punkt Vorsprung auf Eintracht Frankfurt. Und nicht nur Frank guckt da ganz, ganz genau hin, was Hoffenheim in Zukunft machen wird. Wir blicken aber jetzt nicht mehr auf Hoffenheim, sondern jetzt wollen wir da noch kurz über die Bayern sprechen. Die konnten dann eben am nächsten Tag nachziehen, Frank. Und alle, die sich gefragt hatten, naja, Leipzig hat ja auch vielleicht so ein bisschen Stolperpotenzial. Leipzig kommt aus einer guten Phase. Also alle, die Hoffnung darauf hatten, vielleicht gibt's ja hier die zweite Überraschung im zweiten Spiel des Spieltags. Die waren nach frühestens 2 Minuten, spätestens 4 Minuten waren sie davon überzeugt, okay, gut, hier passiert dann doch nichts mehr. Denn in der zweiten Minute kommt Harder aus einem Einwurf heraus in ein 1 gegen 1 mit Herzog und macht das 1-0. Sartorzil hatte vorher einen verlorenen Ball wieder rückerobert, also Gegenpressing-Aktion war der Auslöser. Und in der vierten Minute geht Damjanovic an die Grundlinie nach einem tiefen Pass von Harder, passt auf Schüller, die dann das 2:0 erzielt. In der 19. Minute dann bleibt Bayern nach einer guten Chance im Ballbesitz. Da hat vorher Sembrandt einen ganz, ganz tollen linienbrechenden Pass gespielt. Also wenn ihr euch diese Szene in der 19. Minute nochmal anschauen wollt, das war richtig, richtig toll. Auf Stanway, die steckt auf Harder, die steht dann vor Herzog. Und im Nachgang dann kann Schüller einen Abpraller verwerten zum 3:0. Und dann nehmen die Bayern so ein bisschen Gas raus. 63. Minute dann drückt Dahlmann mal kurz wieder das Gaspedal durch, zieht das Tempo an, geht in einen Doppelpass mit Lohmann und an Graf vorbei, passt auf Harder, die das 4:0 erzielt und in der 92. Minute flankt Naschenweng nach innen und findet Dahlmann, die dann das 5:0 erzielt. Und so, Frank, hat der FC Bayern eben nicht nur die 3 Punkte geholt, sondern es auch noch geschafft, die Tordifferenz quasi auf 0 zu stellen im direkten Vergleich mit Wolfsburg. Beide haben jetzt plus 33. War es ein perfekter Nachmittag für die Bayern?
Also, wie soll ich das denn mit Nein beantworten? Das müsstest du mir mal ernsthaft in einem 3-stündigen Diskurs erklären.
Ich dachte, also, nein, deswegen habe ich so geschlossen gestellt, weil die Antwort ist doch deutlich Nee.
Ist ganz klares Ja. Also,
ja? Wirklich? Okay. Erst du, dann nicht.
Ich finde schon. Also, erstens, sie haben nach dem 2:0 direkt mal ein bisschen Gas rausgenommen. Und offensichtlich ist es aber bei Bayern was anderes als bei uns. Auf das Frankfurt-Spiel kommen wir noch zu sprechen. Da war die Situation sehr ähnlich. Die Zahlen sind fast identisch, nur noch eine kleiner jeweils. Mit dem Unterschied, dass die Bayern das Spiel eben weiterhin dominiert haben. Also ich habe mir das auch sehr genau aufgeschrieben. Also erstens mal fand ich die Tore hervorragend rausgespielt. Und ich meine, Herzog ist ja keine schlechte Torhüterin, die zu zwingen, gerade auch zum 3:0 den Ball eben nur klatschen zu lassen. Das macht sie nicht sehr oft. Ansonsten ist sie ja eine relativ konstante Fängerin auch und kann den Ball wirklich gut halten. Aber man muss halt auch mal sagen, RB kam ja schon alleine übel angeschlagen auch an. Die hatten 3 Auswechselspielerinnen auf der Bank.
Das war alles.
Ja, also, dass Herzog jetzt was passiert und die muss ausgewechselt werden, das, glaube ich, passiert nicht allzu oft. Ansonsten müsste ja jemand das Spiel schneller machen. Nur mit nur 3 Wechseln anzulaufen, ist halt auch, glaube ich, für das Kampfverhalten von der Mannschaft nicht unbedingt sehr motivierend. Also, dass RB jetzt gesagt hätte, hey, lass uns mal richtig hart in die Zweikämpfe gehen und lass uns die Bayern-Spielerinnen mal unter Druck setzen, wenn du weißt, du hast nur 3 Leute dabei auf verschiedenen Positionen, die du dann reinbringen kannst. Ich glaube, das lässt dich schon ein bisschen zögern. Mhm. Und jetzt für Bayern-Verhältnisse, du magst es viel kritischer sehen dürfen als auch sehr intensiver Anhänger der Bayern. Ich beobachte ja, genau, sie ja Anhänger. Letztlich nur, ja.
Wer sieht's nicht? Ich sitze ja hier quasi in kompletter Bayern-Montur. Wer wüsste es nicht?
Ja, total. Ja, anders als ich, der, naja, lassen wir das. Also ganz klar, auch wenn du dir die Statistiken anguckst, waren die Bayern überdominant, die haben das kontrolliert. Das 3:0 ist entstanden, als sie nach einer Drangphase von Leipzig, die tatsächlich sich was getraut haben, dann auch nach dem 2:0. Ich sag nicht, die haben die blind an die Wand gespielt. Ja, die Kommentatoren bei Magenta TV haben gesagt, jetzt müssen wir unsere Tipps nochmal überdenken, nachdem es nach der 4. Minute 2:0 steht. Die Bayern haben dann erstmal einen Gang rausgenommen, haben RB mehr Raum gegeben, die haben den auch gut genutzt. Sage ich ganz klar, die haben eine Druckphase aufbauen können. Das kam schon ein wenig überraschend in dem Moment. Und dann haben die einfach mal das Tempo angezogen und haben eben das 3:0 gemacht. Und irgendwann ist der Wille dann eben auch gebrochen. Natürlich hat's RB immer wieder weiterprobiert, aber am Ende des Tages war das 5:0 auch in der Höhe komplett verdient für mich.
Okay, und ich hätte nämlich, deswegen habe ich diese super geschlossene Frage gestellt, ob es ein perfektes Spiel ist. Ich dachte, die Antwort muss Nein sein, weil eben diese Chancen von Leipzig wirklich gut waren. Also das darf man nicht vergessen. 13. Minute, toller Pass von Fudala auf Larsson, und die steht mehr oder weniger allein vor Groß. Also sie wird noch so ein bisschen seitlich abgedrängt. Groß kann dann auch zur Ecke parieren. Direkt aus dieser Ecke heraus Kopfballablage auf Starke, die völlig frei zum Schuss kommt und auch einen richtig geilen Schuss raushaut. Der dreht sich noch so ganz leicht weg, wenn der in den Winkel geht. Wunderbares
Tor. War kompletter Vollspann, einfach mal direkt abgenommen. Also nochmal, will ich gar nicht kleinreden, aber da stand es halt auch schon 2:0. Da,
Ja, aber also ich finde nämlich, also ich wollte jetzt auch damit nicht sagen, Bayern wäre jetzt geschwommen, das wäre Quatsch. Bayern muss dieses Spiel gewinnen und Bayern wird dieses Spiel gewinnen. Also die hatten 23-10 Schüsse, 10-1 Torschüsse. Also Leipzig hat es trotz aller Chancen nur einmal geschafft, aufs Tor zu schießen. Bayern hatte 7 Großchancen, werden immer so je nach Statistikanbieter ein bisschen unterschiedlich gezählt. Aber es war schon sehr, sehr deutlich. Aber was ich damit eben sagen will, ist, Leipzig hatte immer wieder diese einzelnen Momente. Es gab nochmal so ein, Racco hat nochmal so nach einem Missverständnis knapp über das Tor geschossen. Es gab eine Szene, wo Vigos dort hier noch im letzten Moment den Ball weggrätscht. Also die waren schon auch in der Abwehr gefordert, um eben bei ihren 5 Gegentoren bleiben zu dürfen. Und jetzt kann man natürlich sagen, na, sie haben ja kein Gegentor bekommen, deswegen doch perfekter Nachmittag. Ich würde aber schon sagen, vielleicht
Leipzig eben war zumindest dran an einem Gegentor.
Genau.
Also ganz klar. Ich hab mir tatsächlich auch, jetzt muss ich mal genau gucken, wann das gewesen ist. Irgendwann, als genau diese Szene nämlich aufgekommen ist, von der du gerade gesprochen hast, habe ich geschrieben, die Bayern werden traniger. Das mag jetzt ein bisschen herablassend klingen, aber es sah ein bisschen behäbig aus, was dann teilweise passiert ist. Sie haben eine sehr ruhige Ballstaffettenphase gehabt. Das war hier so um die 36. Als Larsson, wie gesagt, diesen Ball hatte, der dann rechts vorbeigegangen ist. Also ja, es brauchte dann schon auch nochmal diesen Weckruf, weil die nächsten Chancen waren dann bis zur Pause wieder nur noch Bayern, die dann gemerkt haben, okay, jetzt werden wir doch auch nochmal ein bisschen Kontrolle reinbringen.
Ja, und ich finde nämlich genau, das ist schon, da hast du schon den richtigen Aspekt mit angesprochen. Tempowechsel ist quasi das bei Bayern. Ja. Also wenn Bayern im hohen Tempo ist, können sie logischerweise gegen sehr viele Gegner in dieser Liga sich Chancen herausspielen, weil eben viele gar nicht in der Lage sind, dieses Tempo mitzugehen und die Bayern aber zusammen mit Wolfsburg und vielleicht Eintracht Frankfurt und Hoffenheim das einzige Team sind, was quasi auch in hohem Tempo technisch sauber den Ball so verarbeiten kann, dass das eben oft genug funktioniert. Und dann kommt aber Bayern immer wieder in diese langsamere Zirkulation rein, was ja auch sein muss. Du kannst nicht immer voll durchdrücken. Und die Tempowechsel, das ist aber manchmal ein Problem. Manchmal schafft das Bayern gut. In dem Spiel fand ich, es war gemischt. Es gab die Phasen, in denen Stanway dann mal so Dribbling angezogen hat. Sartrazil hat mir sehr gut gefallen. Die hat oft Tempo reingebracht. Bei wem es aber zum Beispiel nicht geklappt hat, war Clara Bühl. Die hatte mal ein nicht so gutes Spiel. Dafür war Naschenweng super. Also man hat es nicht so gemerkt. Aber es war eben, und es gab eben diese Phase, gerade auch in der zweiten Hälfte, im Grunde bis zu den Einwechslungen. Bei den Einwechselspielerinnen hast du dann wieder gemerkt, ach so, stimmt, so wäre das, wenn jetzt quasi noch ein paar Spielerinnen mehr auf dem Feld stünden, die sagen, ich will jetzt richtig, ich will jetzt aber auch nochmal dran, lass mich. Und dann kommt nämlich Linda Dallmann und du merkst das richtig.
Genau das. Es ist genau exemplarisch, Dallmann kommt in der Pause für Bühl und es war ein komplett anderes Spiel wieder. Ja, die Bayern kamen trotzdem verhalten aus der Kabine und Leipzig war ein bisschen präsenter dadurch. Aber am Ende des Tages hatten sie trotzdem Kontrolle. Und also dieses 4-0 war halt schon richtig cool, ne? Dallmann auf Lohmann, auf Dallmann, die legt den Ball rein und Harder läuft halt in der Mitte rein und macht ihn. War ein bisschen aus dem Nichts, ehrlicherweise, ja, in dem Moment, weil es eine sehr ruhige Phase im Spiel war. Aber dieses Durchkombinieren durch den Strafraum mit diesem Doppelpass, das war schon Sahne, also keine Frage.
Genau, das war eben aus der statischen in eine dynamische Situation mit einem Doppelpass.
Also wenn es der Gegner zulässt, können sie einen Zahn zulegen. Ich glaube, das war was sie auch eben beim Spiel gegen Frankfurt gehofft haben. Es hat dann das eine Mal geklappt, aber es war auch eine der wenigen Chancen, die sie in der zweiten Halbzeit damals gehabt haben. Ja. Hier gegen Leipzig war es ein bisschen einfacher. Also da hat man schon gemerkt, dass die spielerisch im Vergleich etwas limitierter sind und die Bayern, sobald sie mehr Druck ausüben, dann eben auch zum Erfolg kommen. Ja.
Und eben, du hast es schon gesagt, die Verletzten und gesperrten Misere und so weiter. Also
absolut.
Jennifer Hipp hat da einfach ganz krass gefehlt im Mittelfeld zum Beispiel, nur als eine von einigen. Graf war auf dem rechten Flügel ziemlich überfordert, auch Julia Pollack. Ich meine, Bayern kommt natürlich auch viel über die Flügel, das heißt, wenn Bayern gut aussieht, dann sehen eigentlich fast logischerweise auch immer die Flügelspielerinnen der Gegnerin schlecht aus in der Verteidigung. Aber das war alles zu sehen und dann gab es noch quasi, also es gab den Ausbau der Tabellenführung und als Kirsche obendrauf hat Sidney Lohmann ihren Vertrag noch verlängert beim FC Bayern. Und da würde ich gerne die Frage an euch beide stellen, versteht ihr das? Wie viele Busse wird man in Zukunft brauchen, um das Mittelfeld des FC Bayern von Stadion zu Stadion zu bewegen? Frank, du darfst mal loslegen und dann darf gerne auch Juli ihre Meinung sagen.
Ich hätte jetzt Jule loslegen lassen, aber tatsächlich habe ich mir darüber Gedanken gemacht, weil ich schon ein bisschen gehofft habe, dass Lohmann vielleicht in Frankfurt landet, ehrlich gesagt. Das war eine Überlegung, die ich nicht so weit weg. Du hättest sie gerne in Wolfsburg. Darfst du gleich ausführen? Das werde ich noch bevor Jule mir jetzt völlig reingrätscht. Ich hätte sie halt gerne in Frankfurt gesehen. Ich formuliere es mal so, du sie bestimmt in Wolfsburg. Insofern ist es, spricht es ja dafür, dass sie eine gute Spielerin ist, die wir beide gerne hätten im Zweifel. Ich meine, die Männer kommen schon immer mit zwei Bussen bei uns am Stadion an. Was so? Warum sollen die Frauen das nicht auch nachmachen? Also fände ich völlig legitim, auch in Zeiten der Gleichberechtigung, dass die auch einen zweiten Bus bekommen. Aber das, was ich gelesen und gehört habe, ist, dass die Bayern-Frauen gefühlt bei ein und derselben Vermittlungsagentur unter Vertrag sind. Das müsstest du mir irgendwie mal sagen, Max. Vielleicht hängt es auch ein Stück weit daran. Ja. Vielleicht geht es auch um das Thema Transfererlöse. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube tatsächlich, und das suggeriert ja auch deine Frage, die Bayern sind eigentlich recht gut ausgestattet auf der Position. Also man hätte sie, glaube ich, ziehen lassen können, ohne zu viel Schmerzen gehabt zu haben, ja.
Also sportlich. Ich glaube, dass Sissi Lohmann
anderen
Wert hat.
Anderes Thema.
Unglaublicher Fanliebling. Und ich glaube, bei diesem Transfer hat auch das Herz eine Rolle gespielt. Sie scheint sich sehr mit Bayern zu identifizieren und möchte unbedingt gerne bleiben. Aber trotzdem, wenn man sich eben dieses Mittelfeld anschaut, was jetzt schon absolut überfüllt ist mit guten Spielerinnen, dann kommt noch eine Lena Oberdorf rein nächste Saison, wo ich mich die ganze Zeit schon frage, wie soll die eigentlich eingebunden werden? Soll die dann Achterin spielen? Soll die Sechserin spielen? Haben wir dann irgendwie eine Doppelsechs und daraus wird dann im Ballbesitz ein 4-3-3, eine wird zu acht. Aber Jule, ich denke, du hast da auch Gedanken zu. Wie siehst du diese Vertragsverlängerung?
Ja, ich finde ja auch Sydney Lohmann eine großartige Spielerin, aber nur durch zwei große Probleme. Zum einen ist sie bei den Bayern, das und nein, Quatsch. Sie ist natürlich super verletzungsanfällig, ne? Das ist schon so ein bisschen ihr großes Problem. Die Bayern haben auch oft Probleme mit Verletzungen, allgemein so. Nächstes Jahr auf jeden Fall eine Dreifachbelastung, zumindest am Anfang, weil sie ja nicht durch die Champions League Quali ist. Ich glaube auch, das hat eher was mit ihrem, mit ihrer Zugehörigkeit zum Verein. Sie ist über, kommt ja von der Jugend. Das wünsche ich mir immer vom VfL, dass man da ein bisschen mehr von den eigenen Spielerinnen kommt. Aber das kriegt man nicht so gut hin. Da hat man ein Single gekriegt bei den Bayern und sie auch halten können. Ich glaube, das ist zum einen. Und man scheint sie jetzt ja irgendwie auch sportlich mit Sicherheit überzeugt zu haben. Ich glaube, da muss es irgendeine Idee geben, die wir noch nicht kennen. Ich bin da tatsächlich auch gespannt. Ich persönlich glaube, ein ganz klein bisschen rausgelesen zu haben, dass die Lena Oberdorf sich offensiver sieht, als sie bisher spielt. Das hat sie, glaube ich, in irgendeinem Interview gesagt. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie auf der 1-zu-1-Position mit sie in Wolfsburg da jetzt ernsthaft nach Bayern gewechselt ist. Ich habe das wäre, glaube ich, da nicht zwangsläufig notwendig gewesen. Klar ist die Perspektive bei den Bayern ein Tucken besser, aber jetzt auch nicht so, dass man sagt, muss man jetzt alles stehen und liegen lassen. Ich habe das Gefühl, dass sie deutlich offensiver spielen möchte und ich glaube, dass der Alexander Strauß gesagt hat, das ist dein Ding und dann passt es vielleicht auch wieder so ein bisschen, das weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube, da die Position oder wie das gespielt wird, wird schon interessant. Generell kann man natürlich jetzt immer gute Spielerinnen machen. Also ich glaube, man wird das sportlich begründet haben bei ihr. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass sie sagt, Mensch, München, das ist jetzt so mein Place to be. Und auch, na, wie gesagt, wenn man so verletzt ist, das ist natürlich dann auch nicht schön, wenn man dann, keine Ahnung, in
ja, sag's.
Sonst wo versauert. Nee, nein, auch gar nicht. Also ich hätte tatsächlich, ich glaube nicht, dass Sydney Lohmann, Frankfurt hätte sie vielleicht sogar noch gemacht. Ich glaube nicht, dass sie nach Wolfsburg gerne gewechselt wäre. Ich hätte mir vorstellen können, dass er vielleicht irgendwie das Ausland oder so probiert. Irgendwie vielleicht nochmal so ein bisschen nach Übersee oder so. Das ist ja gerade so der Place to be. Aber das ist natürlich, wenn man sehr, sehr verletzungsanfällig ist nicht so einfach, glaube ich. Also ich würde es mir dann nochmal überlegen und dann ist natürlich einfacher, wenn man da ist, wo man es kennt, ne, wo man weiß, wer der Arzt ist, wo die Leute auch wissen, die Sydney kommt wieder total stark wieder, ne? Muss ich nicht erst hinten anstellen und 50 Jahre zweite Mannschaft spielen, kann ich mir das jetzt vorstellen. Ich freue mich für die Bayern-Fans. Ich glaube, die sind da sehr happy, weil das ja schon wirklich eine
Spielerin
ist.
Tatsächlich habe ich damit spekuliert, weil sie, glaube ich, sehr gut mit Laura Freigang befreundet ist. Und sie haben ja auch wieder ein paar sehr Instagrammable Fotos nach dem Spiel oder rund um das Spiel bei uns gemacht. Ich hoffe nur, weil Laura, also heute ja kolportiert wurde, dass Laura ihren Vertrag nicht verlängert, dass die zu den Bayern gehen würde. Das würde ich dann dreimal nicht verstehen. Stimmt nicht.
Es wurde gesagt, das erste Angebot hat
für den Moment
präzise bleiben. Ja.
Also bitte, die hat 069 auf dem Oberarm. Also kannst du eine 8 umtätowieren, aber ich glaube, das macht's dann auch nicht mehr so gut.
Na gut, je nach Perspektive hat sie eine 960 auf dem Oberarm. Aber das ist dann irgendwo in Unterfranken, da will man auch nicht hin. Kann ich sagen, weil ich komme.
Und es fehlen irgendwie ein paar.
Ja. Ich finde ja, im Frauenfußball hat man ja immer gemeckert, dass man zu wenig informiert wird. Jetzt finde ich wieder, das ist zu viel Information. Du musst jetzt nicht über jeden einzelnen Vertragsschritt informiert werden. Wenn die sagt, ich will nicht mehr, dann finde ich es gut, wenn sie das mitteilt oder wenn sie wechselt. Ne? Aber ich muss jetzt nicht jedes Mal denken, oh, die hat das Erste. Das
ja, ist jetzt hat Laura bei uns natürlich eine Sonderstellung. Das muss man schon mal so nüchtern betrachten. Also sie ist schon die Identifikationsfigur mit Frankfurt und ich glaube, das ist eher dem geschuldet. Aber darüber wollten wir ja gar nicht reden. Es ging ja um einen anderen Transfer.
Und ich habe es natürlich auch verkackt. Sie hat eine 690 aus der anderen Perspektive. Aber gut, jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es.
Tja, dann lass uns Schluss machen für heute.
Nein. Nein. Ich wollte nur einmal darauf hingewiesen haben, dass guckt euch einfach mal den Kader von Bayern an. Fragt euch zum Beispiel, wie viele Minuten von Jill Byings ihr in dieser Saison gesehen habt.
Und spielt er auch, ne?
Naja, sie spielt eben nicht, das ist Teil
genau,
des Problems.
Genau, sie spielt.
Aber natürlich, Kader. Die Bayern dürfen das machen, wie sie wollen. Und du hast ja auch die Verletzungshistorie angesprochen. Ich meine, man ist mal aus der Champions League ausgefallen, weil die ganze Mannschaft Corona hatte. Also, und in der Mehrfachbelastung kann man auch rotieren. Aber es ist schon irre, welche Spielerinnen, welchen Talents da eben auch oft nicht spielen. Und ein bisschen tut mir persönlich das einfach weh, weil ich sehe eben einfach gerne gute Fußballspielerinnen Fußball spielen. Und ja, naja. Aber, ja.
Ich finde, Ähnliches kann man ja auch manchmal bei Wolfsburg sagen, wobei ich finde, das hat sich schon so ein bisschen gebessert. Ich finde das auch mal schade, muss ich sagen. Ich freue mich jetzt auch über Mara Alba, die erstmal hoffen, weil wir wissen ja mittlerweile, so ein Papier ist nicht so geduldig. Also, das kann sich auch nochmal ein Jahr ändern, wenn sie dann ihre Ausstiegsklausel zieht oder was weiß ich nicht. Aber ich finde es erstmal schön, wenn Teams wie Hoffenheim oder auch Frankfurt, das ist ja so Usus, ihre Leute dann irgendwie auch halten können und die Leute dann da auch spielen und nicht irgendwie in der 80. Minute irgendwie mit so ein bisschen Goodwill dann eingewechselt werden.
Absolut, wir brauchen das. Die Liga braucht das. Also so sehr es natürlich toll ist für den FC Bayern, dass man nur 5 Gegentore hat, das ist eine Katastrophe. Das darf bitte, das hoffentlich ist das die letzte Saison, in der ein Team so wenige Gegentore kassiert nach 16 Spieltagen, nämlich nur 5. Das wäre sehr, sehr gut für die komplette Liga und der FC Bayern würde es auch ganz knapp überleben, vermute ich einfach. Das sollte so nicht sein.
Ja, aber
das wird
trotzdem.
Der Hoeneß anders sehen, aber.
Ja. Als ob der Hoeneß weiß, welches Torverhältnis die gerade haben. Also sorry.
Ja, aber ich meine, trotzdem sind sie dann, wenn man das vergleicht, nur 4 Punkte vor Wolfsburg. Ne? Also obwohl sie so eine stabile Abwehr haben, die 3 Unentschieden spielen dann natürlich dann auch eine Rolle.
Genau, genau. Aber wir brauchen eben eine starke Liga von unten her. Denn, ja, na, ich sag erst jetzt, gegen wen die Bayern spielen. Und dann habe ich mir aber gerade meine Überleitung gebaut. Ihr werdet gleich verstehen, warum, liebe Hörerinnen und Hörer. Also Bayern spielt jetzt dann in Wolfsburg, dann Länderspielpause, dann zu Hause Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal-Halbfinale. Frank ist schon ganz heiß. Und Rasenballsport Leipzig hat 4 Punkte Vorsprung auf den ersten FC Nürnberg. Nach diesem Spieltag spielt jetzt dann zu Hause gegen Duisburg. Natürlich extrem wichtiges Spiel. Duisburg aktuell Tabellenletzter. Und warum sage ich, dass wir eine starke Liga brauchen und dass wir viel Talent auch in anderen Teams brauchen? Weil wir an diesem Spieltag 2 0-0 Spiele gesehen haben und die waren ziemlich 0-0-ig. Und Jule hatte das große Glück, beide vorbereiten zu tun für den Rasenfunk. Frank hat sie sich dann noch freiwillig reingezogen. Ich weiß nicht, was das für eine komische Abart ist. Ich habe sie natürlich auch gesehen, aber ich werde ja dafür bezahlt von den Hörerinnen und Hörern.
Masochismus.
Aber, ja, ein bisschen schon. Beziehungsweise, ja, müssen wir jetzt gleich mal besprechen, wie schlimm es war. Also wir beginnen mit dem 0-0 zwischen Werder Bremen und der SGS Essen. Vor etwas mehr als 1100 ZuschauerInnen passiert nicht so arg viel. Es hätte allerdings einen Strafstoß geben können oder eigentlich auch sollen für die SGS Essen. Mahmoud trifft Pocella. Da haben wir sie wieder, die meistgefaulte Spielerin der Liga. Aber dieses Foul ist nicht in die Statistik eingeflossen, denn es wurde ja nicht gepfiffen. Und Und man muss auch sagen, hinten raus gab es dann nochmal eine riesige Mehrfachchance. Also dass Rieck hat einmal geschossen, Meier hat zweimal geschossen und Debitzky, glaube ich, auch noch. Also nach einer Ecke war das. Da hatte Essen-Weidauer, hat alleine zweimal auf der Linie geklärt. Also unterlegt das mit Céline Dion und du hast einfach ein fantastisches Epos aus Werder Bremen-Sicht. Also sprich, es ist etwas passiert, aber eben in kleinen Dosen und vor allem hinten raus wurde es dann noch spannend. Findest du denn, Jule, dass 0:0 auch das gerechtfertigte Ergebnis für die Leistung dieser beiden Teams ist?
Jein. Also zum einen war es so schlimm anzusehen, ja, das haben beide nicht verdient. Aber es ist in der Tat so, dass Essen schon die bessere Mannschaft war, fand ich. Und zum einen natürlich den nicht gegebenen Elfmeter bekommen hat und dann natürlich auch, wie gesagt, diese Mehrfachchance, wobei Mehrfachchance, ja gut, fast ein Tor, es gibt's halt eben nicht im Fußball, ne? Aber insgesamt fand ich schon so ein bisschen drückender, aber insgesamt, also es war kein schönes Spiel, es gab extrem viele Ballverluste und eine Szene, die habe ich glaube ich dreimal exakt so gesehen, war so, dass Bremen in der eigenen Hälfte eigentlich fast schon, also irgendwie im ersten Drittel, den Ball verlor und irgendwie hat ihn, glaube ich, immer Elmasi auch bekommen. Elmasi sprintete los und verlor den sofort wieder. Also entweder einmal verlor sie dem 16er, einmal dann irgendwie so direkt auf Strecke, einmal war der wirklich sofort weg. Also das spricht jetzt natürlich auch so ein bisschen für die Bremer Abwehr, dass da nichts dann, also über die Defensivleistung der Bremer Abwehr, nicht über den Spielaufbau. Aber der hat mir auch gar keine Ahnung gehabt, was mache ich jetzt mit dem Ball irgendwie gefühlt. Also auch bei diesem Spiel war es so, dass die, außer die eine Situation mit Sophie Winkler, war es auch so, dass die Torhüterin jetzt auch kaum wirklich ernsthaft zum Einsatz kam. Mhm. Also gegen Ende der ersten Halbzeit war ja Dauer aufs Tor gerannt und dann hat es Winkler einfach stehen geblieben und hat den dadurch pariert, aber stand sehr gut und auch sehr nervenstark, muss man sagen. Ansonsten war es jetzt auch nicht so, dass es war, ich habe mich auch schrecklich an das Wolfsburg-Spiel erinnert gefühlt irgendwie. Es waren entweder zentral irgendwie auf die Torhüterin, so dass die da einfach nur irgendwie den so an sich genommen hat oder natürlich daneben, darüber. Es war sehr, sehr schwerfällig. Es waren also Fehlpässe ohne Ende. Der Ball kam eigentlich gefühlt nie einfach so über Spielfeld. Auch die Standards versandeten völlig. Also im Echtzeit, ich bin bei dem Elfmeter auch gar nicht sicher gewesen, ob der reingegangen wäre, so wie die Standards geschossen haben, muss ich leider so sagen. Es war, also so zum Gucken war es nicht, war es jetzt nicht schön. Ja, ich habe das ja nachher geguckt, aber der Frank hatte mich schon gespoilert, dass das harte Kost war. Und so, da war ich.
Das war nur ein Satz.
Ja, aber da wusste ich schon, Mensch, hat sie geschrieben, was für ein brachial tolles Spiel. Das
und trotzdem nur 0 zu 0.
Das aufregendste 0 zu 0, das ich je gesehen habe, aber ich darf halt nicht lügen.
Es war nicht so, nee, es war weit von weg. Es war nicht, ich weiß auch nicht, ob die beide Angst hatten zu verlieren oder den anderen da wegziehen zu lassen. Keine Ahnung. Es war auf jeden Fall, also das hat man von beiden besser gesehen. Hm. Das ist natürlich Werder Bremen auch so ein bisschen verletzungsgeplagt. Das spielt vielleicht mit rein. Aber ja, kann ich mir jetzt auch nicht so richtig gut. Also es, wobei eigentlich so ein bisschen, sie sind natürlich jetzt defensiv auch ganz stark. Das war dann wiederum sehr. Also schön, wenn man so defensive Spiele mag mit viel Zweikampf, dann war das ein Leckerli.
Okay, wer das macht, gerne. Möchte sich bitte melden im Forum. Also wenn
geil,
das Beste,
keine drei Pässe.
Wenn das Beste die Smiley-Jacke von Lina Hausecke ist, dann ist da auch schon relativ viel drüber gesagt, finde ich.
Ja. Ach, komm, die war cool, blau. Das stimmt.
Kann man nicht auch einfach sagen, dass die beiden Teams sehr gut aufeinander eingestellt waren? Das war nämlich mein Eindruck. Dass die eigentlich beide ziemlich genau wussten, was die jeweils andere machen. Und wir hatten das bei Essen jetzt schon neulich, jetzt muss ich kurz überlegen, in welchem Spiel das war. Da hat Essen schon die Gegnerin so sehr, sehr gut vom Flügel weg verteidigt. Ich komme leider gerade nicht mehr drauf, aber ich habe es damals im Rasenfunk auch gesagt. Und das haben die hier 1:1 gegen Werder wieder so gemacht. Und nimm Werder die Gefahr über die Flügel, plus Lina Hausecke ist gerade nicht da, die halt gerne mal im Mittelfeld andribbelt. Dann ist schon mal viel, viel geschafft. Und auf der anderen Seite hat Werder aber halt auch Ramona Meier kaum in Aktion kommen lassen. Elmasi wurde sehr oft, entweder hat sie sich selbst gestoppt oder sie wurde gestoppt. Also deswegen meine These, Frank, wäre, die waren sehr gut aufeinander eingestellt und deswegen haben sie sich neutralisiert.
Jule.
Du hast zwar in Frank gesprochen, aber ich sag's jetzt mal trotzdem.
Ich trete dir
das. Das ist bestimmt so richtig, ne? Wie gesagt, aber das, dann hat dann irgendwie das nur die Defensivabteilung so richtig verinnerlicht, ne? Weil offensiv kam halt wirklich fast gar nichts, ne?
Also.
Und, genau.
Zwei Beispiele. Direkt vom Angriff an hat Essen direkt mal mit 5 Personen gepresst, ja? Das fand ich sehr beeindruckend. Die sind direkt mit 5 auf die Bremerinnen zu. Vom Anpfiff ab. Und tatsächlich war es dann dieser Fehlpass von Waldkling, 6. Minute. Meier geht aufs Tor, wird aber dann von 3 Bremerinnen gnadenlos abgeräumt. Die haben das dann zu dritt entschärft letzten Endes. Und das sind zwei exemplarische Szenen für mich. SGS, also Essen hat es definitiv mehr gewollt. Den Eindruck hatte ich schon. Also sie waren auch offensiv stärker. Da war Bremen teilweise ein bisschen planlos. Zumindest von dem, was ich so gesehen habe. Und also das Absurdeste war ja dann wirklich dieses Ding, wo sie mit 4 versuchen, das Ding über die Linie zu kriegen. Und es wirft sich immer noch mal einer dazwischen und am Ende wird's eine Ecke. Also das war in der Nachspielzeit halt wirklich eine komplette irre Szene. Also die sollte, wenn man sich irgendeine Szene angucken soll, dann bitte die. Bin ich der Meinung, weil also das war irre. 92. Minute, also weit vorspulen, schnell, 4 Pfeile, ab nach rechts. Und das fand ich krass. 2 Sachen sind mir noch aufgefallen. Ich glaube, Potzi kam dann in der 79. Minute für Essen, ist wohl ein ansagemäßen Ausnahmetalent. Ich habe jetzt dann mal ein bisschen versucht nachzulesen nach dieser Ansage. Ist auch wieder was aus Essen heraus entwickelt wird. Also das ist ja wirklich ein Entwicklungsverein und das ist wohl die nächste gute Spielerin, die von dort kommt. Potzi, sollten wir uns merken. Und das Zweite, was ich finde, ist die Reklamiererei, fand ich relativ heftig. Neben einem dritten Punkt, der mir gerade noch einfällt, weil ich es eben lese. Also ich fand, die Auswechselspielerinnen haben relativ viel reklamiert. Das fand ich ein bisschen komisch, wo ich mir sage, es bringt schon nichts, wenn die auf dem Feld reklamieren. Also dieses permanente Armgehebe, wo beide den Arm heben und es kann ja nur eine recht haben. Das finde ich schon immer sehr, sehr lustig. Aber dass die Auswechselspielerinnen sich jetzt auch noch mit einem gewissen Werf mit reinschmeißen, das fand ich ein bisschen drüber. Mhm. Und das war so das erste Spiel, wo die wir schießen aus kurzer Distanz an den Kopf Orgie dieses Spieltags begonnen hat für mich. Das fand ich sehr extrem. Ist euch das auch auf? Auch heute waren das 2 oder 3 Szenen bei dem Spiel. Also die Kopftreffer aus kurzer Distanz waren inflationär an diesem Spieltag.
Ja, absolut. Aber da ist, glaube ich, kein Muster hinzuerkennen. Ich habe mal kurz ausgerechnet, wie viel vom XG-Wert von Essen, der 1,1 am Ende betragen hat, nur in dieser Vierfachchance drin stecken. 0,82 des XG-Werts kommen daher. Also guckt euch wirklich nur die letzte Minute an.
Ich fühle mich bestätigt durch deine Aussage, wenn ich ehrlich bin.
Es ist auch eine volle Bestätigung. Ich fand, bei Werder hatte ich das Gefühl, Werder hat schon offensiv aktuell ein paar Probleme. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass man jetzt gegen Freiburg, Köln und Essen insgesamt nur ein Tor erzielt hat. Ein bisschen ein Rückfall in alte Zeiten, das hängt aber mit Verletzungen ganz definitiv mit zusammen und dann auch Sophie Weidauer hat gerade ein bisschen mehr Abschlusspech oder Sehan trifft in der 90. Minute den Ball nicht richtig, das hätte ja eigentlich so die Pointe dieses Spiels sein können, dass da Werder noch mit 1-0 gewinnt und bei Essen hat mir im Spiel jetzt gegen Werder die Geduld gefehlt. Also sie haben, manchmal hatten sie sehr, sehr gute tiefe Pässe, es gab da einmal einen Ball, wo jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wer nach einem Pass ist eine Essener Spielerin komplett durch und muss eigentlich nur noch querlegen und sieht das aber einfach nicht mehr. Das war eine sehr gute Szene, aber ansonsten haben sie sehr, sehr früh geflankt zum Beispiel. Sie haben manchmal, sind zu früh ins Dribbling gegangen und das, was wir vorhin über Elmasi gesagt haben, ist für mich da stellvertretend. Es war quasi nicht immer nur Loretta Elmasi, aber an ihr kann man es quasi nacherzählen. Das hat es ein bisschen gefehlt. Sie haben sich Werder nicht zurechtgelegt. Du musst Werder in so eine Seitwärtsbewegung kriegen. Dann kannst du auch mal so in die Lücken reinspielen. Aber das haben sie gar nicht gemacht, weil sie wollten halt. Und dann wird es trotzdem ein 0-0. Aber ich muss sagen, ich fand es das bessere 0-0, als das, über das wir dann noch später sprechen werden.
Ja, das stimmt schon.
Ich sehe schon, da, auch darüber kann man streiten, aber das wollen wir gar nicht tun, denn es ist auch tatsächlich von der Tabellensituation her nicht so arg relevant. Für beide Teams wäre es natürlich schön gewesen zu gewinnen, aber Werder hat jetzt 21 Punkte, Essen hat 22 Punkte, Platz 7 Werder, Platz 6 Essen. Es ist alles ganz wunderbar. Werder Bremen kann jetzt ganz entspannt nach Frankfurt fahren, ans Brentanobad, gegen die Eintracht spielen und die SGS wird jetzt dann zu Hause Leverkusen empfangen. Das ist ein direkter Tabellennachbar, also insofern ist dann auch aus dieser Konstellation her ein 0:0 nicht ganz so tragisch. Tragisch wäre es allerdings gewesen, wenn es die Eintracht geschafft hätte, zumindest aus Sicht von Frank wäre es tragisch gewesen, dieses Spiel gegen den MSV Duisburg irgendwie noch zu einem Unentschieden werden zu lassen, obwohl es das Unwahrscheinlichste überhaupt gewesen wäre. Dennoch war es möglich. Also, Frankfurt startet genauso gut wie der FC Bayern. Mit der ersten Ecke, also schon nach 35 Sekunden erste Ecke. Die erste Ecke kommt zu Nicole Anjomi. Meiner Meinung nach springt er ihr an die Hand und von dort ins Tor. Hat die Schiedsrichterin von hinten nicht sehen können. Laura Duske, egal, war das 1:0. In der vierten Minute dann wunderbarer Pass von Gräwe auf Anjomi. Die steckt auf Freigang, die erst noch ziemlich weit abgedrängt wird, dann aber perfekt auf Barbara Dunst flankt, die nur noch den Fuß hinhalten muss und das 2:0 macht. Und so ging es eigentlich eine ganze Weile weiter und von Duisburg kam nichts. Und wenn ich meine nichts, dann spreche ich von einem Expected Goals-Wert von 0,0. Es kam, tatsächlich hat insgesamt der MSV Duisburg einen Expected Goals-Wert von 0,04 sehe ich inzwischen. Ah, es wurde hochkorrigiert inzwischen von Opta. Also 0,04 hatten sie, aber
dramatisch.
Immer noch abgerundet 0,0. Jetzt fragt ihr euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wer hat denn da das Eigentor geschossen? Nein, es war kein Eigentor. Vanessa Fürst zieht eine Ecke direkt ins Tor in der 63. Minute. Und das ist quasi der eine Treffer von Duisburg. Und weil Frank die Eintracht eben Chance um Chance vergibt und irgendwann auch so ein bisschen der Drive fehlt, hätte das nochmal eng werden können. Es wäre natürlich ein Treppenwitz gewesen, aber wir haben schon andere Dinge gesehen im Fußball. Warum hat die Eintracht dieses Spiel nicht zugemacht?
Also das Stichwort ist eindeutig Chancenverwertung und das hätte ich dir bei vielen letzten Spielen sagen können, beginnend mit dem Spiel in Barcelona letzten Endes, wo es ganz eklatant war, jetzt aber auch gegen die Bayern. Wir brauchen viel zu viele Anläufe, um letzten Endes gute Torchancen, die wir kreieren, dann auch zum Erfolg zu führen. Und auch wenn du jetzt mal guckst, ja, das 2:0 war also wirklich sehr schön rausgespielt, hast du ja klar beschrieben. Das 1:0 war letzten Endes auch wieder aus dem Standard, wo eben noch keiner richtig sortiert war. Und ja, ganz klar, die Schiedsrichterin hatte keine Chance, weil das hat sich in dem Rücken der Spielerin stand die Schiedsrichterin, die konnte es nicht sehen, dass der Arm im Spiel war. Mit einem War, sage ich, hätte es das 1:0 nicht gegeben. Das hätten sie definitiv aberkannt. Andererseits hätte es dank dem War dann einen Elfmeter gegeben. Ob Laura den dann geschossen hätte, lasse ich jetzt mal offen. So ihre Stärke vom Anfang der Saison lässt ja ein bisschen nach, was die Elfmeter anbetrifft. Ja, aber tatsächlich, und ich habe mir an einer Stelle allen Ernstes aufgeschrieben, sie lassen sich einlullen. Und das muss man schlicht und einfach so sagen. Also der MSV ist in einen Abnutzungskampf gegangen. Die haben versucht dann irgendwann, nachdem sie wach waren nach dem 2:0, alles über Körperlichkeit und über Zweikämpfe versucht dann abzumoderieren. Auf der anderen Seite haben sich unsere davon ein bisschen entnerven lassen, aber es gab ja trotzdem noch Chancen. Also es ist ja nicht so, als hätten wir nicht eine Chance nach der anderen kreiert. Aber, dann komme ich wieder zu deiner Frage zurück, Abschlussschwäche. Also ich habe nach dem Spiel in Leipzig, wo es ja also so krass wie dort, habe ich es halt noch ganz selten gesehen, habe ich Nico gefragt, sag mal, was war denn da los? Hat er gesagt, er hätte sich nur noch selbst einwechseln können. Das war das, also ach, die Chancen waren ja so da. Ja? Also die Chancen waren ja da, aber es hilft ja nichts. Ja. Und also das ist definitiv was, das verstehe ich nicht, das haben wir am Anfang der Saison besser gemacht. Und was mir ein bisschen fehlt, ist, dass halt auch echt mal einer bei so einem Spiel aus der zweiten Reihe abzieht. Also dieses permanente Durchspielen wollen gegen eine Fünferkette, die sie dann irgendwann formiert haben, da kommst du halt dann einfach irgendwann nicht mehr durch. Ja, und dann muss ich eben versuchen, mir in der Mitte mal eine zentrale Position zu erarbeiten und dann mal draufzuhalten. Es ist ja nicht so, als hätte Baba Dunst nicht einen Strahl im Fuß oder als hätte Lisanne Gräwe uns im Pokal gegen Duisburg beim 1:0 nicht gezeigt, dass sie mit 800 Stundenkilometern das Netz testen kann. Ja, das ist was, das regt mich schon so ein bisschen auf, wie man merkt, ich werde etwas emotional. Aber tatsächlich, da müssen wir dringend besser werden, weil ansonsten sehe ich dieses Jahr den dritten Platz echt in Gefahr. Insbesondere im Spiel gegen Hoffenheim, die ja gezeigt haben, wie effizient sie sein können.
Ja. Also ich verstehe, was du sagst, und gegen die Fakten ist schwer anzuargumentieren. 21-2 Schüsse waren es für die Eintracht und nur 4-1 Torschüsse. Also die Präzision ist eben das Problem.
Andererseits aus 72% Ballbesitz. Das ist dann halt wirklich absurd, weil du hast ja schon gesagt, Duisburg hat nichts gemacht. Ja, mit einer Passquote von 63% und wir waren bei 88, heißt das, wir haben sehr viel Ballkontrolle gehabt und es gelingt uns selbst gegen so eine Mannschaft nicht, daraus zwingendere Torchancen zu kreieren, die man dann auch irgendwann nicht mehr rausmacht, also nicht vorbeischießen kann. Und trotzdem klappt das aber.
Ja, also ich verstehe, was du sagst, und ich verstehe auch den Wunsch nach Distanzschüssen zum Beispiel. Aber auf der anderen Seite wäre doch das genau das, was wir fordern würden von Eintracht Frankfurt, wenn man eben öfter als, also jetzt hat man 8 Mal von 21 Mal aus der Distanz geschossen, also von außerhalb des Strafraums, das ist ja gar nicht so wenig. Wenn man das jetzt noch öfter machen würde, würden wir doch sagen, Mensch, spiel doch rein in den Strafraum, da ist die Chance viel höher, dass du auch tatsächlich ein Tor erzielen kannst damit. Diese Schüsse von außerhalb sind ja eher ungenauer. Was halt jetzt noch mit dazukommt, ist, im Strafraum standen halt 8 Duisburgerinnen, so im Schnitt, würde ich sagen. Ja,
guter Schnitt.
Und ich weiß gar nicht, ob ich da Inna Mamutovic schon mitgezählt habe. Ich glaube ehrlich gesagt nicht.
Und die hatte halt einen Sahnetag. Also sind wir mal ehrlich, ihr hat's Duisburg zu verdanken, weil die hat dann die guten Chancen dann noch entschärft. Also Mamutovic, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte einen super Tag. Die konnte gegen die 2 Tore nichts machen. Und hat ansonsten gehalten, was nur irgendwie ging.
Exakt. Und gleichzeitig, nö, ist ja alles gut. Und deswegen hatte man natürlich das Gefühl, na, wenn der Strafraum so voll ist, dann schieß doch mal öfter aus der Distanz. Und ich würde auch mitgehen und sagen, Frankfurt hat, ich weiß nicht, ob sie sich haben einlullen lassen. Ich glaube, es ist auch irgendwann so normal, so wie ich es vorhin bei den Bayern auch gesagt habe, dass die manchmal so eine langsame Ballzirkulation reinkommen. Es ist manchmal nicht so einfach, aus dieser, da dann wieder Tempo aufzunehmen. Und du hast aber immer diese langsamen Phasen mit drin. Was aber, finde ich, Frankfurt wirklich sehr, sehr gut gemacht hat, und das habe ich so gut schon jetzt schon länger nicht mehr gesehen bei Frankfurt, war, über das Zentrum das Spiel zu machen. Da liegt auch ein ganz großes Problem bei Duisburg. Das hätten die nie im Leben so zulassen sollen, vor allem, weil man weiß ja, wie diese Raute spielt. Aber sie haben es übers Zentrum gespielt und dann haben sie aus dem Zentrum dann erst auf den Flügel gespielt. Das war total irre. Und da waren manchmal so Szenen dabei, wo man sich gedacht hat, na, jetzt hätte es eigentlich auch schießen können. Also ob das jetzt so viel besser ist, jetzt dann rauszupassen und wir flanken, weiß ich nicht. Aber ich fand, das hat Frankfurt gut gemacht. Der Start war sehr gut. Ich fand, die ganze erste Hälfte war sehr dominant und defensiv im Grunde kein Wackler. Es gab diese direkt verwandelte Ecke, da können wir über Stina Johannes sprechen, meinetwegen kann man machen, aber ansonsten hat, ich glaube, es gab noch einen anderen Schuss, aber und das war ja in der Vergangenheit auch hin und wieder ein Problem, dass man dann eben nicht nur langsamer geworden ist im Spiel, sondern dann eben auch Fehler im Spielaufbau zum Beispiel gemacht hat und dann dadurch Chancen zugelassen hat, manchmal sogar Gegentore kassiert hat. Deswegen verstehe ich das, dass dein Fanherz danach mehr schreit. Ich finde aber, das war vom Spielerischen her ein sehr guter Auftritt. Man könnte über ganz viele Spielerinnen lobend sprechen. Ich fand, da gab es keine, die eigentlich so ein bisschen abgefallen ist. Und dann hat es vielleicht auch damit zu tun, in welcher Saisonphase man gerade ist. Also vielleicht hätte Hoffenheim hier höher gewonnen, weil die gerade so ein bisschen am Rollen, ins Rollen kommen. Und Frankfurt hätte aber so Anfang der Rückrunde war es doch, wo es dann bei der Eintracht ein bisschen besser lief. Da hatte man zwar knappe Spiele, aber man hat alles gewonnen, dann Rosengart noch weggehauen. Vielleicht hängt das auch mit damit zusammen. Und man kommt halt jetzt aus den Spielen gegen Wolfsburg verloren, gegen Leipzig dieses ganz fürchterliche Spiel, du hast schon angesprochen, gegen Bayern unglücklich verloren. Ist es halt auch nicht ganz so einfach.
Ja, aber ich habe mir tatsächlich auch aufgeschrieben, so Mitte der ersten Halbzeit, SGE hat volle Kontrolle und Duisburg presst nicht mal. Also die haben's nicht mal wirklich versucht. Die haben wirklich nur versucht, das Schlimmste zu verhindern und haben eben daraus so ein paar Nadelstiche setzen können. Aber ja, wenn ich die Torchancen abzähle, sehe ich bei Duisburg irgendwie 2 bis 3, wenn wir mal Abseits- und Stürmerfouls mit rausnehmen. Und dann machen sie halt diese Nickel-Ecke, ja, würde jetzt mein Frankfurter Herz so ein bisschen sagen, ja, so dieses direkt verwandelte Ding. Aber Ja, es war wie wieder mal spannender als notwendig, ganz ehrlich gesagt. Und ich würde mir mal wünschen, dass wenn man nach 3 Minuten 2-0 führt, dass dann auch ein erholsamer Fußballabend wird. Aber nein, mein Kardiologe hat immer noch Arbeit.
Okay, verstehe ich. Ist auch ein Problem. Auf der anderen Seite, ich muss sagen, ich bin enttäuscht von Duisburg. Ich weiß, dass es schwierig ist, jetzt irgendwas zu fordern. Das ist auch nochmal, die spielen unter ganz andere Bedingungen als Eintracht Frankfurt. Aber gerade mit all den Neuzugängen, mit all dem, was man probiert hat, dann so sehr quasi auf 0-0 zu spielen, auch dann, wenn man 0-2 zurückliegt. Wie gesagt, ich weiß, es ist sehr einfach gesagt, aber das ist dann auch tatsächlich nicht so, dass ich mir denke, dass man so irgendwie in der Liga bleiben kann, sondern das hat sich angefühlt wie Abschiedstour, so wie man das zeitweise in der letzten Saison bei Turbine Potsdam hatte.
Aber ich glaube, das wissen sie auch. Also ich bin mir nicht sicher, ob du als Mannschaft diesen Gedanken einfach so wegdrücken kannst, dass du irgendwie mit 4 Punkten auf dem letzten Platz stehst und in jeglicher Aussichtslosigkeit versinkst. Ja, sie haben dann nochmal in der zweiten Hälfte versucht, ein bisschen bissiger zu sein und so weiter, aber insgesamt fehlte da kompletter Kampfgeist in meinen Augen.
Ja, wobei Kampfgeist glaube ich gar nicht so sehr. Es ist immer so schwierig, wenn Spielerinnen individuell unterlegen sind ihren direkten Gegenspielerinnen, verlieren sie jetzt dann quasi den Zweikampf, weil sie keine Chance hatten oder weil sie es nicht genug wollten. Das Lieblingsargument. Also deswegen, das würde ich Ihnen gar nicht absprechen wollen, weil ich glaube, keine Leistungssportlerin hat keinen intrinsischen Ehrgeiz, auch in solchen Situationen. Zumindest nicht, wenn du jetzt irgendwie 0-5 hinten liegst, dann kann es schon mal sein, dass man dann irgendwie sagt, okay, gut, ich will nur noch nach Hause. Aber
ja, also ja, klingt zu hart, du hast völlig recht. Aber man spürt halt schon eine gewisse Limitierung und das kriegen sie dann einfach nicht auf den Platz.
Ja.
Na, ich finde schon, dass man gesehen hat, dass sie es wollten, aber sie sind natürlich dann irgendwie immer so spätestens, wenn es in die Hälfte von Frankfurt ging, dann war es dann halt ganz schnell aus. Ne? Also sie haben das ja schon versucht, fand ich, und es ist, durch das überraschende Tor war es ja auch spannend. Ich fand das jetzt fantastisch. Also Entschuldigung, ich habe zweimal eine Null geguckt.
Ja, du konntest gar nicht damit umgehen.
Ja. Was, die Spannung, das habe ich ja, war ganz prickelig. Ne?
Entschuldigen, dass ich aus dieser privilegierten Situation, ja, also wäre das ein anderes Team gewesen, hätte ich dieses Spiel mit Sicherheit gefeiert, weil ich mir gedacht hätte, ja Mensch, 3 Tore mehr als die von Jule. Aber das Problem ist, wenn dein Herzensteam da dabei ist und also gefühlt, und das fand ich fast am anstrengendsten, das war die Kommentierung. Weil der hat nach dem Gegentor, also gefühlt ab der 63. Minute, den Ausgleich förmlich herbeireden wollen.
Und ich fand das super.
Und während ich dann bei dem Männerspiel auf Eintracht FM umschalte und denke, Sky, lass mich in Ruhe, habe ich bei Magenta diese Alternative nicht. Und irgendwann habe ich den Ton so weggeschaltet, dann völlig ohne Kommentierung, weil ich dachte, wenn es nach ihm ginge, rennt er jetzt runter und trischt das Ding selber rein zum 2-2. Das fand ich unfassbar anstrengend.
Ja, okay, verstehe.
Ich fand das super. Was hatten wir persönlich das Gefühl? Ja, da geht noch was. Du hast natürlich auf dem Feld gesehen, das wird schwierig.
Hat
also,
er hergeredet,
du konntest dir natürlich jetzt schon vorstellen, dass die irgendwie durch so einen super Glückstrefferchen oder was weiß ich, 50 Meter von der vom Mittelkreis oder nochmal eine zweite Ecke oder so. Das hätte man sich jetzt, aber eigentlich ist unwahrscheinlich, das ist schon richtig.
Ich habe immer auf den Halberkampfdistanzschuss gewartet.
Genau,
ja, na klar.
Also, ich hätte es Ihnen sehr gewünscht, also sorry Frankfurt, ne, aber
ja, nee,
ich hätte den Frankfurt dann gewünscht natürlich auch, dass der Kampf um Platz 3 spannend wird. Mir wäre es natürlich viel lieber gewesen, der wäre spannend gewesen, weil beide verloren hätten.
Okay. Ja, klar, genau. Aber sag mal Frank, also Hoffenheim ist ein Punkt weg, Eintracht Frankfurt dahinter, man hat das leicht schlechtere Torverhältnis. Und man spielt noch gegen Werder, Leverkusen, Nürnberg, Freiburg, Köln. Und wen habe ich weggelassen? Auswärtsspiel in Hoffenheim, das ist am drittletzten Spieltag.
Da entscheidet sich's, meiner Meinung nach.
Ja, klar.
Also ganz ehrlich, den dritten Platz haben wir auch nicht gegen Bayern liegen lassen am letzten Spieltag. Das haben wir in Leipzig liegen lassen, meiner Meinung nach. Also die Not haben wir uns selbst geschaffen letzten Endes. Und Hoffenheim über eine gute Serie dann jetzt den dritten Platz auch übernommen. Ich erinnere mich an die letzte Saison mit 2x3-3 gegen Hoffenheim. Das waren sehr enge Spiele. Es waren sehr Spiele, die hinten raus nochmal spannend geworden sind. mit wechselnden Führungen etc. etc., wo wir sehr dominant in Hoffenheim gespielt haben und die dann trotzdem noch das 3-3 machen und man so denkt, ey, jetzt pfeift bitte ab, weil sonst sieht das ganz übel aus. Also da erinnere ich mich sehr dran, da war ich auch da. Und also das wird letztlich das entscheidende Spiel sein. Ich glaube, es hängt jetzt ein Stück weit davon ab, was am 31.3. passiert. Du hast ja jetzt schon gesagt, Pokalhalbfinale gegen die Bayern, blöderweise in München. Das macht's, glaube ich, für uns definitiv ein bisschen schwieriger, auch wenn ich jetzt höre, wer alles keine Karte bekommen hat. Also es werden viele Frankfurter da sein, ist meine Wahrnehmung auf jeden Fall. Also der Support wird da sein. Letzten Endes sind da die Bayern aber trotzdem der Favorit in meinen Augen. Haben wir da nur noch die Einzelbelastung? Kannst du dich wahrscheinlich steuerungstechnisch auf dieses eine Spiel besser vorbereiten? Aber das wird in meinen Augen das spielentscheidende Spiel sein. Ja, Leverkusen, auch ein gutes Spiel gemacht wieder heute, wobei kommen wir noch drauf. Aber ich glaube, der direkte Vergleich, da wird das meiste Feuer drin sein.
Wir sind sehr gespannt. Für uns Neutrale eine sehr spannende Konstellation.
Ja, schön.
Ja. Wart's mal ab, Frank. Und also gerade dieses DFB-Pokalspiel gegen Bayern, wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, da ist viel drin für die Eintracht, weil die Eintracht nämlich auch Feuer hatte durch dieses Spiel jetzt, was zuletzt kam. Und ja, die Tickets waren sehr schnell ausverkauft. Das wird dann am Ostersonntag stattfinden, dieses Spiel kann man dann auch, wird auch, glaube ich, übertragen. Also mindestens im HR und BA, aber ich glaube
nicht. Sicher?
Ja, DFB-Pokal wird auf Sky auf jeden Fall übertragen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es das ins Free-TV schafft. Das kann ich mir sehr
gut
vorstellen.
Ich glaube, nur ein Spiel von denen war Free-TV. Ich weiß jetzt gar nicht, welches. Okay.
Kann mich jetzt auch.
Aber kann sein, dass das, also ich wollte auch das Frankfurt-Spiel übertragen, das ist sicherlich.
Wolfsburg gegen Essen ist das zweite Halbfinale, wenn ihr euch das vielleicht gefragt habt, liebe Hörerinnen und Hörer. Also, so geht's weiter für die Eintracht und für Duisburg, die 9 Punkte Rückstand haben auf Leipzig und nicht mehr so arg viel Hoffnung. Geht's jetzt aber genau zu diesem Leipzig. Also, wenn es noch irgendwie Hoffnung geben soll, dann geht das nur mit einem Auswärtsdreier in Leipzig. Ansonsten ist es das dann wahrscheinlich dann doch gewesen, langsam, für den MSV. Noch nicht ganz gewesen ist es für den ersten FC Nürnberg, aber die Situation ist auch eng. Und das liegt auch daran, dass man gegen den SC Freiburg zu Hause nicht, so wie im Hinspiel, nochmal Punkte sammeln konnte. Wir erinnern uns, Nürnberg hat damals sensationell seinen ersten Dreier geholt. Das waren die ersten Punkte überhaupt in der ersten Liga mit einem 2-0-Sieg. Und jetzt gibt es wahrscheinlich verschiedene Arten, auf dieses 0-0 zu blicken. Man könnte sagen, Nürnberg hat einen Punkt gewonnen. Man könnte auch aus Freiburger Sicht sagen, Mensch, hier müsste doch eigentlich mehr drin gewesen sein. Wir könnten uns jetzt wahrscheinlich ganz viel über Abwehrleistungen unterhalten. Wir könnten uns, Jule, aber auch über eine Passquote von 44% unterhalten auf Seiten vom 1. FC Nürnberg. Und es gibt schon einen kleinen Hinweis darauf, das war ein trockenes Stück Brot, dieses Spiel.
Ja, das war... Nach dem ersten Spiel war das jetzt das nächste Highlight meines Wochenendes. Und man hatte schon das Gefühl, das wird jetzt nicht schön. Und so war es dann ja. Ja, es sah ein bisschen anders aus, weil Freiburg ja doch deutlich überlegen war. Hatte schon Chancen. Und ja, da musste die Torfrau auch deutlich öfter eingreifen als überhaupt alle anderen, die ich jemals gesehen habe. deswegen haben die das da defensiv natürlich schon ein bisschen besser gemacht. Aber in der Tat, das war sehr, also teilweise hat jetzt auch Nürnberg offensiv fast gar nicht stattgefunden gefühlt, so in der zweiten Halbzeit insbesondere. Da wollte dann Freiburg ja doch unbedingt irgendwie nochmal das Tor und ist dann irgendwie, hat ja noch ein bisschen mehr Drive bekommen, als sie gewechselt haben, fand ich. Der aber auch irgendwie immer verpuffte oder irgendwie Stürmerfoul oder was weiß ich, irgendwie das alles möglich. Also die Freiburgerinnen hatten durchaus Chancen, also auch echte Chancen. Aber ja, das hat dann doch nicht gereicht. Wobei am Anfang war auch die erste Hälfte, da war es auch so. Ja,
also die erste Hälfte, ein Schuss braucht Nürnberg, vier so Schüsse gucken. Freiburg. Also ja, genau. Also wenn ich euch eine Real-Life-Empfehlung geben würde von diesem Wochenende, diese erste Hälfte ist es nicht.
Auch da kann man sich nur die letzten, hätte ich gesagt, 10 Minuten angucken. Wenn man sagt, man möchte so ein bisschen was gucken, da, also nicht als Nürnberg-Fan unbedingt, aber wenn man jetzt viele Torschau oder mehr Torschancen sehen will, dann schon. Zicker rennt ja dann irgendwie in der ersten Hälfte einmal irgendwie auf die
Paulik.
Ja, Paulik, genau. Ja, dann kriegt es aber auch nicht so ganz auf die Kette, das vernünftig durchzuziehen. Ja, Paulik hat mir gut gefallen.
Ja.
Und die, ja, die Freiburgerinnen sind da jetzt wie schon so oft so offensiv sehr gehemmt, weil es jetzt ja nicht so, als ob sie nicht Chancen gehabt hätten und ob sie nicht gewollt hätten oder so, sondern es hat dann irgendwas hat nicht geklappt.
Genau, und manchmal war das eben einfach Lea Paulik, die toll gehalten hat. Manchmal war es auch fehlende Präzision eben bei den Schüssen. Und was eben bei Freiburg zu sehen ist, also weiter die positive Seite bei Freiburg, wieder zu Null gespielt. Ich meine, wie oft haben wir uns in der Hinrunde über die Abwehr von Freiburg mokiert? Da muss man jetzt wirklich mal festhalten. Ja, klar, es war in Anführungszeichen nur der 1. FC Nürnberg, aber schon wieder ein 0-0-Spiel für Raffaela Borggräfe. Also das ist schon hervorzuheben. Und dann sieht man aber bei Freiburg, es hängt halt viel an Einzelaktionen. Also diese Szene zum Beispiel von Sikai, das war ja ein fantastischer Außenrisspass von Hasrek Kaikci. Der war richtig schön. Sie versucht dann auch direkt mit dem Außenriss den Ball vorbeizulegen an Paulik. Das gelingt nicht. Und auch in der zweiten Hälfte war es dann so, wenn es gefährliche Aktionen gab, dann war es meistens, weil einer Spielerin etwas gelungen ist. Das war dann oft Kaikci, manchmal war das auch Steinert. Lisa Kolb ist auch ganz oft in Dribblings gegangen. Die haben oft zu wenig geführt, aber manchmal dann eben doch ein bisschen zu etwas. Und vor allem hinten raus wurde der Druck immer größer. Und das war meinem Gefühl nach die Phase, in der Freiburg dann hier wirklich etwas hat liegen lassen. Die erste Hälfte, die war einfach nur zäh. Und da könnte man auch drüber sprechen, dass Nürnberg viele Dinge gut gemacht hat, weil ich fand, im Strafraum haben sie sehr gut verteidigt. Sie haben ja dann keinerlei Entlastung geschaffen, aber sie standen sehr stabil. Aber in der zweiten Hälfte, fand ich, hat man gemerkt, wie Nürnberg wirklich zu kämpfen hat mit diesem Spiel, mit diesem Tempo und mit den Einwechslungen von Freiburg, denn während Freiburg eben dann eine Ellie Gudorf einwechseln kann und so weiter und so fort und da noch eine Giovanna Hoffmann kommt und eine Mila Punzer, stimmt, die kam ja noch viel früher sogar noch, war es bei Nürnberg eher so, dass alle nur am Pumpen waren und gehofft haben, irgendwie dieses Spiel noch zu schaffen. Und da, glaube ich, hat Freiburg den Sieg liegen lassen, weil man hatte zwar noch große Chancen, inklusive einen gut geblockten, geparierten Schuss von Hoffmann in der 92. und dann noch dieser Freistoß in der 99. von Kaikci. Aber ich glaube, wenn da Freiburg ein bisschen mehr aufs Tempo gedrückt hätte und einfach auch mehr den Strafraum attackiert hätte, dann hätte vielleicht Nürnberg hier nicht nur wanken, sondern auch fallen können. Aber so war es dann eben 0-0.
Also tatsächlich dachte ich auch noch in der Nachspielzeit, jetzt kommt doch noch mein Tor. Ich wurde doch enttäuscht.
Also dieser Freistoß in der 97. Minute, das wäre halt echt das Sahnehäubchen gewesen, wenn der jetzt noch reingegangen wäre. Aber den hat Kaikci ja sauber drüber gehauen, ehrlich gesagt. Also ich muss zugeben, das waren die wenigsten Notizen zu allen Spielen, die ich gemacht habe. Ich glaube, das sagt auch relativ viel. In der ersten Halbzeit waren es genau 2. Ja, der Pass war schon Sahne, gar keine Frage. Zu wenig draus gemacht letzten Endes. Und Kolb ist mir auch aufgefallen. Und ich habe mir notiert für die erste Hälfte, der Kampf findet im Mittelfeld statt. Und das sagt dann irgendwie auch alles.
Ja, das ging mir immer.
Und das hat sich ja nur auch in der zweiten Halbzeit nicht wirklich geändert. Also ich habe so rund um die 65., 66. habe ich mir auch aufgeschrieben, Nürnberg wirkt jetzt sehr müde. Ja, so. Und da habe ich mich ernsthaft gefragt, wie die noch 30 Minuten durchhalten wollten. Also ich war der festen Überzeugung zu dem Zeitpunkt, dass Freiburg die hinten raus mit 2-3-0 aus dem Stadion schießt. Und man muss den Nürnbergern zugutehalten, dass sie sehr aufopferungsvoll im nur noch verteidigen Modus das Ding über die Zeit bekommen haben. Also wie sie das geschafft haben, wissen die, glaube ich, heute selber nicht.
Die haben noch alles reingeworfen. Die hätten da auch mindestens, also Heim musste ja, glaube ich, runter, weil sie auch aus kurzer Distanz, meine ich, angeschossen worden sind. Das war in diesem Spieltag ja echt extrem viel. Und die lag ja wirklich sehr lange, muss man ganz klar sagen. Also.
Ja, ich meine, wenn das Highlight ist, dass Birgit Bauer, die Managerin von Freiburg, wegen Reklamation des Zeitspiels von Nürnberg, was sie zumindest so gesehen hat, eine gelbe Karte auf der Bank bekommt, dann sagt das über die Aktionen auf dem Feld auch relativ viel.
Ja, wobei ich glaube, darüber war das nicht die Szene, wo Caro Wacker den Angriff abgepfiffen hat, weil eine Nürnbergerin einen Krampf bekommen hat. Ja. Da kann ich dann tatsächlich die Reklamation
verstehen.
Ja, das
war schon zweifelhaft.
Das war ein bisschen unglücklich, muss man sagen. Aber ja, es war sehr aufopferungsvoll von Nürnberger Seite. Und ich glaube, das kommt auch noch mit dazu. Also, was ja Freiburg gefehlt hat, war eine konstante Druckphase, die immer wieder zu Szenen im Strafraum führt. Weil dann passieren irgendwann auch Fehler. Und da hat eine Sache für gefehlt, schon in der ersten Hälfte, das Tempo im Passspiel. Also, ich glaube, du hättest Nürnberg schon auseinanderziehen können. Und Freiburg hatte eigentlich eine ganz gute Staffelung, fand ich, im Offensivspiel. Aber es ging einfach alles so träge etwas vor sich hin, also jetzt natürlich in Anführungszeichen träge, aber eben verglichen mit Leistungsniveau. Und was dann aber noch mit dazu kam, erschwerend, und darüber hat man sich dann auf Freiburger Seite auch so aufgeregt, es gab halt keinerlei Rhythmus. Und es lag halt eben an den vielen Unterbrechungen. Es gab viele Fouls, 17 Fouls von Nürnberg, 11 von Freiburg, unglaublich viele Freistöße, dann eben die Krämpfe, die Verletzungsbehandlung, die wir natürlich niemandem vorwerfen wollen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das hat es Freiburg noch schwerer gemacht, irgendwie da was aufzubauen, weil eigentlich fast nach jeder Chance lag erstmal wieder irgendjemand am Boden und irgendjemand musste mal wieder behandelt werden. Und ich will da nichts unterstellen oder so, das war halt so. Aber ich glaube, deswegen war es auch schwierig für Freiburg.
Deswegen hatten die auch diese furchtbar lange Nachspielzeit.
Ja, genau.
Weil das wirklich, dadurch war es natürlich jetzt auch für den neutralen Zuschauer jetzt auch nicht die Mega-Freude, das anzugucken, weil so ein Spielfluss ist natürlich jetzt angenehmer als jetzt irgendwie jedes Mal.
Ja. Man hört deinen Schmerz, nachdem du zwei Spiele dieser Art hattest. Also das höre ich deutlich aus dem Subtext. Also ich meine, das Highlight in der zweiten Hälfte war ja echt noch der Dropkick von Hoffmann dann in der 92. irgendwie. Und da dürfte sich Paulik ja nochmal auszeichnen. Und die hat Nürnberg das Ding gerettet. Also es war das Wochenende der Gesichtsschüsse, aber auch der Torfrauen, ehrlich gesagt.
Eine sehr zweifelhafte Kombination, aber sie ist leider korrekt.
Und auch völlig unabhängig voneinander tatsächlich.
Ja, das stimmt. Ich würde gerne noch zwei Nürnbergerinnen hervorheben. Lara Schmidt, die hatte wahnsinnig viele klärende Aktionen im Strafraum. Also laut Statistiken waren es 7 2 geblockte Schüsse, 5 Interceptions und 4 Tacklings. Gefühlt waren sogar noch mehr. Und auch Madeleine Steck, die hat sehr, sehr zweikampfstark einfach gespielt. An denen sind die Gegenspielerinnen nicht vorbeigekommen. An ihr sind sie nicht vorbeigekommen. Sie war auch so eine, ja, ich würde fast schon sagen, Wellenbrecherin in diesem Spiel. Also das, da war auch, wenn man sich für Defensivfußball interessiert und begeistern kann, war da schon auch einiges drin, was man gut finden kann. Und das bedeutet jetzt dann 4 Punkte Rückstand auf Leipzig für den Club. Es geht jetzt dann erstmal zu Köln, dann spielt man zu Hause gegen Essen, also natürlich dann nach der Länderspielpause in Frankfurt, und dann, man spielt noch zu Hause gegen Leipzig und man spielt noch zu Hause gegen Duisburg. Jule, was ist dein Gefühl? Kann Nürnberg das irgendwie noch schaffen, diese 4-Punkte-Lücke zu schließen?
Ja, auf jeden Fall, weil ich meine, Leipzig ist jetzt ja auch nicht so mega, aber es kommt natürlich jetzt extrem darauf an, wie Leipzig spielt zum Beispiel. Ne? Ob sie vielleicht doch tatsächlich gegen Duisburg verlieren oder so, dann wäre es möglich. Also mein komplettes Geld würde ich da jetzt auch nicht drauf wetten. Aber Nürnberg hat schon gezeigt, dass man nochmal, ja, andererseits 4 Spiele.
Es wird eng, willst du damit sagen?
Es wird eng. Also ich würde an Nürnberg Stelle schon mit der zweiten Liga vielleicht doch eher planen, also so als Duisburger sowieso, ne? Aber das zeichnet sich jetzt aus, wie gesagt, das muss ein bisschen was zusammenkommen einfach, und das ist
ja.
Also ich fand aber jetzt so insgesamt die Nürnbergerin schon eine gute Saison gehabt, so als Debütant, und auch mit den Spielerinnen, die wirklich keiner kannte irgendwie vorher, gefühlt irgendwie, ne? Also das muss man dann irgendwie auch so schaffen. Da gab es schon viel aussichtslosere Aufsteiger, die irgendwie mit 2 Punkten irgendwie wieder runtergingen. Irgendwie. Von da an Chapeau, dass man das so gemacht hat.
Das Unentschieden in München war sicherlich ihr Highlight der Saison bisher, glaube ich. Also das in war Nürnberg ja ein Punktgewinn, genau, für die Nürnberger, wo keiner damit gerechnet hat. Und ich glaube, der Transfer von Afaoui ist auch definitiv was sowohl Nürnberg als auch Afaoui selbst gut tut. Erstens mal ist sie jetzt wirklich zu einer wichtigen Spielerin geworden bei Nürnberg. Ich meine, die Konter, und Nürnberg hat ja nur auf Konter gespielt, liefen alle über sie, bis sie dann auch erschöpft irgendwie Mitte der 60er, glaube ich, dann raus musste. Mhm. Also das definitiv. Und die tut auch dem Nürnberger Spiel gut, weil sie einfach eine technische Klasse hat, die das Spiel insgesamt ein Stück nach vorne bringt bei den Nürnbergern und die einfach auch eine Einstellung hat, die Kollegen mitreißen kann. Und von daher, ja, ich find's auch für die erste Saison von Nürnberg, finde ich's top. Es wäre ihnen zu wünschen, wenn es tatsächlich nach unten geht, dass die auch wieder zurückkommen, weil ich glaube, die leben dieses Frauenfußball-Dasein ganz extrem dort und das gefällt mir sehr gut, was sie da aufbauen.
Und man sieht eben eine Entwicklung. Also das Nürnberg vom ersten Spieltag ist mit dem Absolut. Nürnberg vom 16. Spieltag nicht mehr zu vergleichen. Und das ist ja das, wofür so ein Aufstieg auch da ist. Du gewöhnst dich an die Liga und wir haben das ja schon oft genug gesehen. Dann geht man vielleicht nochmal runter, man kommt dann wieder hoch und irgendwann kann man dann aber vielleicht bleiben. Und ob das dann durch eine Aufstockung vielleicht sogar ist, wer weiß das. Aber das wollen wir ja eigentlich alle sehen, dass eben, also ich möchte den Quervergleich da aufmachen. Also ich möchte eigentlich nicht so wie Duisburg, dass die komplett chancenlos sind mit zwei Schüssen in vielen Spielen. Es war jetzt ja nicht nur dieses eine Spiel, sondern ich möchte eben eher den Nürnberg-Ansatz sehen, wo ich sehe, okay, hier entwickelt sich etwas und dann geht man sehr wahrscheinlich dann doch wieder runter. Aber man wird mit einer anderen Basis vielleicht mal irgendwann wieder zurückkommen in die erste Liga. Das wäre doch schön. Es geht jetzt erstmal nach Köln und für Freiburg, die bei 21 Punkten jetzt stehen mit diesem einen Punkt, den man gesammelt hat. Das heißt, 12 Punkte Vorsprung auf Nürnberg, das ist alles durch. Da geht es jetzt dann weiter gegen die TSG aus Hoffenheim. Vielleicht kann ja da tatsächlich auch ein kleiner Stolperstein liegen, auf den Frank natürlich hofft. Und damit haben wir noch eine Partie, über die wir sprechen wollen und die hat heute Abend stattgefunden. Wir nehmen auf am Montag, dem 18. März und die fand statt in Leverkusen zwischen Leverkusen und dem 1. FC Köln. Die Kölnerinnen natürlich noch total hyped von ihrem 30.000 ZuschauerInnen-Spiel. Übrigens eine hochinteressante Information, die Martin Piller bei Magenta Sport noch so nebenher gedroppt hat. Laut Nadine Reuser hat Köln mit diesem Spiel einen niedrigen sechsstelligen Betrag verdient und nach den Einnahmen durch den Hauptsponsor soll das der zweitgrößte Einnahmeposten in dieser Saison gewesen sein. Also diese Highlight-Spiele nicht nur fürs Image gut und für die Aufmerksamkeit und für die Reichweite, sondern zumindest hier in diesem Fall offenbar auch für den Geldbeutel des 1. FC Köln. Das wollte ich dann doch noch weitergeben. Jetzt kam dann der härtestmögliche Fall, ehrlicherweise. Also nur ein Auswärtsspiel in Duisburg wäre noch schlimmer gewesen. Da wären nämlich nicht so viele eigene Fans mitgekommen. Leverkusen traditionell sehr wenige ZuschauerInnen. Immerhin waren es 1.000, über 1.000 jetzt. Das lag aber auch an den Köln-Fans, die mitgereist sind, um eben dieses Nachbarschaftsduell, beziehungsweise im Frauenfußball, glaube ich, soll es ein Derby sein. Sei es wie es sei, die beiden liegen halt nah beieinander und sie haben gegeneinander gespielt. Wie lief denn jetzt dann eigentlich das Spiel, fragt ihr euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Völlig zu Recht. Es gab eine strittige Situation, in der es keinen Strafstoß gab. Matesik fault Dora Zeller in der 12. Minute, kein Strafstoß für Köln. Dafür dann in der 23. Minute ein Kopfballtor von Turani aus kurzer Distanz nach einer Ecke. Ecken waren generell ein Thema in dieser Partie. Dann hatte Köln eine ganze Reihe von Chancen, auch Leverkusen konnte einige davon vorweisen, aber erst Christine Kögel dann in der 73. Minute trifft mit einem wunderbaren Fernschuss, muss man sagen, zum 2:0. Später fällt noch ein 3:0, das aber Franziska Wildfeuer zurückpfeift, wäre ein Eigentor gewesen. Der gerade erst eingewechselten Selina Cerci, das ist die beste Nachricht aus Kölner Sicht, sie stand wieder auf dem Feld. Denn der Abend verlief ansonsten eben punktelos. 0:2 das Endergebnis. Köln bleibt damit bei 14 Punkten. Leverkusen hat jetzt 24 Punkte. Frank, wie haben dir beide Teams gefallen? Und wie nah waren deiner Meinung nach die Kölnerinnen daran, hier was mitzunehmen?
Also ich fand es tatsächlich für den FC ein bisschen pechbeladen. Also ich fand schon, dass die Teams sehr ausgeglichen waren. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass Leverkusen so viel stärker gewesen wäre, dass das 2:0 gerechtfertigt gewesen wäre. Also ja, haben von Anfang, also Leverkusen hat direkt vom Anpfiff her sehr stark gepresst, aber letzten Endes haben die Kölnerinnen sich dann auch nach 8, 9, 10 Minuten gut befreien können. Ja, dass dann das 1-0 fällt in der 23. Minute, das war schon ein bisschen unglücklich, in Anführungszeichen. Hat Leverkusen dann auch ein bisschen Sicherheit gegeben, war so mein Eindruck. Ich fand aber insgesamt den FC sogar besser, muss ich jetzt mal so ehrlich sagen, auch wenn das Ergebnis das nicht hergibt. Die Leverkusener, ja, das 2-0 war ein Traumtor, gar keine Frage. Weil es auch aus einer Pressingsituation eben entstanden ist, also den Kölnern halt in der Kölner Hälfte den Ball abgeluchst haben und Kögel hat dann einfach mal abgezogen und hat das Ding sehr schön reingesenkt, gar keine Frage. Aber jetzt rein von der Chancenverteilung war der FC fast noch einen Hauch besser. Ich fand Wamsa war insgesamt sehr gut. Ich fand sie ein bisschen falsch eingesetzt in meinen Augen. Weil man hat zwei Dinge gesehen, also so sehr ich sie in Frankfurt vermisse, ich glaube beim FC kann sie jetzt die Spielpraxis sich definitiv holen, die sie braucht und die sie auch für mich verdient, weil das eine absolute Top-Spielerin ist, gibt's gar keine Frage für mich. Man hat aber auch gesehen, insbesondere in der zweiten Halbzeit, als sie diese eine lange Strecke, wo sie wirklich vom Mittelkreis die Wiese bis zum Tor vor sich hatte und sonst keinen, wo sie dann durchgelaufen ist und dann ist ihr irgendwo so Richtung 16er, ist ihr ein bisschen die Luft ausgegangen und dann hat sie gesagt, jetzt schließe ich ab, bevor es gar nicht mehr funktioniert und das war halt viel zu früh. Und es gab dann nochmal eine zweite Szene später, also sie war sehr auffällig, ich glaube, sie tut im Kölner Spiel auf jeden Fall gut, gibt da auch Impulse, sie ist aber sicherlich keine Mittelstürmerin im klassischen Sinne, die dann so einen 50-Meter-Sprint anzieht. Sie hat ihre Physis dann auch in der Strafraumbeherrschung und sie hat die im allerletzten Drittel. Das war ein bisschen schade, weil da wären beiden Situationen mehr drin gewesen in meinen Augen. Und deswegen, das Ergebnis schmeichelt Leverkusen, um es nochmal auf den Punkt zu bringen.
Jule, du hast ja auch ganz große Teile von diesem Spiel gesehen. Würdest du da mitgehen?
Ja. Ich habe sogar den ersten Teil gehört und war total irritiert, dass ich Fans gehört habe. Habe ich vorhin schon erzählt.
Aber nur die Kölner.
Ja, die Kölner. Ich habe das aber in dem Moment, ich habe es ja nicht gesehen, sondern nur gehört, ja. Weil das Kind schlief noch nicht. Wenn ich mich da mit dem Bildschirm hinsetze, dann schläft es nie. Außerdem sagt es dann, warum nicht Feuerwehrmanns Zimmer? Was soll das? er mag Fußball nicht. Weiß auch nicht, was falsch gelaufen ist. Egal.
Kommt noch, keine Angst.
Ja, hoffe ich, dass es hier in dieser Stadt, also ich wohne ja in Dortmund, kommt das vielleicht nicht so gut, wenn er verkündet, was er, dass er Fußball nicht mag. Ich fand's, also erstmal war ich natürlich wieder völlig begeistert von so vielen Toren und Torschancen und mir hat die Repol auch sehr gut gefallen. Die hat ja auch viel zu tun gehabt und auch toll geklärt. War ich begeistert. Nein, es war wirklich ein schönes Spiel und ich fand, Marlene Schimmer hat mir auch gut gefallen, die hatte ja auch wirklich gute Chancen. Ich hätte den Kölnerinnen das wirklich sehr, sehr, sehr gegönnt, dass sie das ausgleichen. Ich finde, ein Unentschieden wäre gerecht gewesen, vielleicht sogar ein Sieg für Köln tatsächlich. Ich hätte einen Unentschieden gerecht gefunden tatsächlich. Die haben sich da, haben da viel gemacht, aber hatten dann in der Tat nicht so das Glück oder genau, also mit dem Elfmeter oder wie das dann immer so ist, ne? wenn man kein Glück hat, kommt dann Pech dazu. Und dann kam mal halt dieser Schuss von Kögel, toll, ne? Aber es war natürlich dann, war klar, die Messe ist, das wird schwierig gelesen. Aber insgesamt finde ich, gefällt mir Köln schon ein bisschen besser oder deutlich besser als noch in der Hinrunde. Da hat man ja oft das Gefühl gehabt, okay, das wird jetzt nichts mehr. Und hier hat man ja schon gesehen, also die können gut mithalten, strahlen Gefahr aus, hat jetzt halt Pech, ne? Aber es war jetzt nicht so, dass da gar nichts ging. Und fand das jetzt ein angenehmes Montagabendspiel.
Aber wirklich? Also ich habe schon überlegt, ob das beste Spiel des Spieltags war, ehrlicherweise.
Du warst auch mit wenig zufriedenzustellen, Jule, wahrscheinlich, nach den zwei Spielen, die wir schon besprochen haben.
Richtig. Also meine Ansprüche waren da sehr...
Ja.
Ja, aber gut, tatsächlich, aber es war doch das einzige Spiel an diesem Spieltag, wo es wirklich hin und her ging. Und zwar nicht irgendwie in Bewegung der Kontinentalplattenverschiebung, das waren die beiden 0-0-Spiele, sondern es war das einzige, wo es offen war, in beide Richtungen. Wir hatten, und das fand ich richtig toll an diesem Spiel, beide Torhüterinnen, super Partie gemacht.
Ja, auch
es gab viele echte Chancen, also nicht nur ich semmel den Ball neben und auf die Torhüterin genau. Die mussten also schon arbeiten fürs
Sie mussten manchmal springen, total verrückt.
Ja, es gab auch echte Tore.
Ja.
Und man hatte bis zum 2-0, gut, danach hatte ich das nicht mehr so stark, aber lange das Gefühl, da geht auf jeden Fall noch was. Das war bei Frankfurt-Duisburg natürlich halt so ein bisschen schön, da hast du es ja schon gesagt, so ein bisschen schön geredet. Und im Prinzip wusste man, dass Duisburg das sehr schwer haben würde, dann nochmal ein zweites Tor zu schießen. Aber da war es natürlich jetzt real, hätte ich jetzt fast gesagt. Also und auch verdient dann auf jeden Fall, wenn sie den Ausgleich erzielt hätten.
Und selbst nach dem 2-0 haben die Kölnerinnen nicht aufgesteckt. Also ich hatte das Gefühl, die wollen das Momentum nochmal schaffen, wieder nur ein Tor zurückzulegen, um daraus vielleicht nochmal Kraft zu schöpfen. Ich fand jetzt 1100 Zuschauer mögen für Leverkusener Verhältnisse okay sein durch die Kölner. Ich hätte jetzt aber gedacht, wenn beide Städte eigentlich nur einen Fluss trennt und eine Brücke, dass vielleicht sogar noch mehr Gäste da sind. Ja, also das hätte ich jetzt bei den Kölnern tatsächlich noch erwartet. Und ja, ich finde auch, sowohl Repol als auch Hoppe haben sich sehr ausgezeichnet. Ich finde, Hoppe ist unfassbar, wie die mit ihren 17 Jahren eine Ruhe und eine Sicherheit ausstrahlt. Das fand ich beeindruckend, auch wenn sie zweimal hinter sich greifen musste. Ich glaube, sie konnte an beiden Toren ehrlich gesagt nicht wirklich was machen. Also dieser Kopfball aus 5 Metern, den hältst du halt einfach mal gar nicht. Und der zweite Schuss war einfach sehr platziert. Auch da kann man ihr, glaube ich, nichts anlasten. Und ja, insofern stimme ich dir zu, Max. Das war für mich das vom Niveau her beste, ausgeglichenste, beste Spiel des Tages oder des Spieltages. Weil, also irgendwie bei die Bayern waren dann so überdominant. Bei Frankfurt fehlten mir dann zwischendurch sehr, sehr viele Highlights. Also das war vom Level her schön anzusehen. Das klingt jetzt so ein bisschen herablassend, aber das meine ich wirklich in aller Positivität, die da drin stecken kann.
Nee, du, jeder, der das Spiel gesehen hat, der weiß, dass du es nur positiv meinen kannst, weil da waren so viele schön herausgespielte Chancen mit dabei. Also unter anderem eben Wamsa läuft komplett alleine auf Repo zu, Kaczewska läuft komplett alleine auf Hoppe zu, die hatte ähnliche Probleme, hat aber auch noch einen besseren Schuss rausgebracht, als sie da von 3 Kölnerinnen noch gejagt wurde. Das war Wilde, hat so richtig schöne Szenen wieder gehabt, wo sie ihre Ballbehandlung zeigen konnte, die einfach toll ist. Dann dieser fantastische Schuss von Schimmer, wo sie vom rechten Strafraumeck mit Innenschnitt und der hätte sich genau in den Winkel reingedreht. Und als neutraler Zuschauer denkst du dir nur, Mensch, Repol, ey, lass den verdammt nochmal rein, das ist ein Tor des Monats. Es kann ja wohl nicht wahr sein, dass du den jetzt gehalten hast. War natürlich eine fantastische Parade.
War auch fantastisch, ne? Also, ne? Beides. Und dann, das wäre sehr verdient gewesen. Ja gut, ist eine, es gibt halt keine Fasttore oder Schöntore, ne, in der Statistik. Irgendwie. Am Ende geht es halt nur um die Geschossenen. Aber in der Tat, das fand ich jetzt
aber
angenehm. Man sieht ja auch, die Liga hat auch schöne, spannende Spiele, insbesondere in diesen Mittelfeldregionen, muss man ganz klar sagen, zu bieten, die man sich gut angucken kann.
Muss nicht alles 0-0. Also durch alle Statistiken ist das ein ausgeglichenes Spiel. 8-9 Torschüsse, 52-48 Ballbesitz, 444-422 Pässen. Also das war auf gleichem Niveau tatsächlich. Dass da ein Abstiegsgefährdeter und einer, der sich eher nach oben orientiert, auf dem Platz standen, hat man meines Erachtens über 90 Minuten nicht gesehen.
Und jetzt bin ich aber sehr gespannt, kann Köln das ins nächste Heimspiel nehmen? Heimspiel gegen den ersten FC Nürnberg, muss man jetzt wirklich nicht irgendwie Tabellenkonstellation studiert haben, um zu wissen, wie wichtig ist dieses Spiel ist. Und da bin ich nämlich gespannt drauf, weil wenn man ehrlich ist, diese Hochphase von Köln, die dauert jetzt auch noch nicht so lang an. Es ist eher überraschend, dass man so gut mithalten konnte in Leverkusen, finde ich persönlich zumindest. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, wie dieses Heimspiel wird, wie auch die Stimmung vor Ort sein wird und so weiter. Extrem wichtig, aber ja, also dieses Spiel hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht.
Na, vielleicht greifen jetzt auch die Neuzugänge mehr, finde ich, so ein bisschen. Ne? Also die waren ja schon sehr präsent, auch Akrasch und so. Von da an kann ich mir schon vorstellen, aber ne, ich würde jetzt Nürnberg auch nicht abschreiben, weil die jetzt halt das auch haben auch ihre Momente und denen könnte ich das jetzt auch mir vorstellen, dass die dann irgendwie mal so ihr Glücksschüsschen oder so ausprobieren, ne, von da an. Und sie müssen es jetzt, ne? Also wenn ich
genau.
Jetzt wann dann, hätte ich jetzt fast gesagt. Gegen Bayern würde ich jetzt nicht so. Also würde ich mir wünschen, ne?
Ja.
Ich sage aber zu Köln nichts mehr, weil nachdem wir das letzte Mal gesprochen haben, über den 11. Spieltag war es, glaube ich, Max, habe ich noch mit fester Stimme behauptet, dass die Kölner nicht in den Abstiegskampf abrutschen, und danach kam dann diese traumhafte Serie, die sie dann hingelegt haben. Ich werde mich da heute mit Prognosen zurückhalten, das wirst du sicherlich verstehen.
Ja. Da habe ich volles Verständnis für. Und vor allem, es dauert ja zum Glück nur noch eine Woche, bis wir jetzt das nächste Spiel sehen. Und ja, ich bin sehr gespannt drauf. Ich wünsche mir einfach keine Fehlentscheidungen, die da irgendwie eine wichtige Rolle spielen. Einfach ein schönes Spiel, das wäre toll. Aber es gibt ganz viel am nächsten Spieltag, auf das man sich freuen kann, muss man wirklich sagen. Und da gehört eben unter anderem Samstag 14 Uhr Köln gegen Nürnberg mit dazu. Und da wird auch dazu gehören am Sonntag um 18.30 Uhr die SGS Essen gegen Leverkusen. Das ist natürlich auch durchaus ein interessantes Duell, auch Tabellennachbarn, Rang 5 Leverkusen, Rang 6 Essen, so ist es jetzt korrekt. Ich war schon im nächsten Segment, ich wollte nämlich schon sagen, jetzt vergeben wir dann unsere Spieltags-Awards, weil mit dem 16. Spieltag sind wir durch. Wir wollen jetzt noch jeder für sich seinen MVP küren oder seine MVP natürlich, die Unsung Heroine und den Moment des Spieltags. Und Frank, du darfst mal beginnen, wer ist deine MVP dieses Spieltags? Ich bin sehr gespannt.
Ich habe ein bisschen mit mir gekämpft, muss ich zugeben. Also es wäre mir jetzt ein leichtes, eine Torhüterin zu nehmen, zumal ich Mamutovic ehrlich gesagt sehr, sehr stark fand. Ich nehme aber zu Jules Freude ihre Namensvetterin, Jule Brandt. Ganz ehrlich, weil die hat sehr, sehr, also obwohl das Spiel verloren gegangen ist, hat die, das war für mich, sah das aus wie ein Befreiungsschlag von ihr. Erstens mal durch das Tor, was sie gemacht hat. Was sehr, sehr sehenswert gewesen ist, wie ich finde. Den musst du am kurzen Eck erstmal so reinköpfen, ehrlich gesagt. Und sie hat ja schon eine harte Zeit hinter sich. Und man hat so das Gefühl, und das hat sie ja auch im Interview gesagt, dass Rubesch ihr so ein bisschen das Selbstvertrauen zurückgegeben hat über Gespräche und über Hinweise, die er ihr gegeben hat. Und ich fand's, ehrlich gesagt, gut zu sehen, was sie im Wolfsburger Spiel versucht hat, was sie da gebracht hat, und diverse Dribblings und eben auch das Tor. Insofern wäre das für mich dann Jule Brandt.
Mensch, da ist Jule ganz happy, dass sie keine Wolfsburgerin ist.
Höre ich gerne.
Ja,
ja, aber fand sie auch tatsächlich Zustimmung. Großartig, ja. Und freue mich sehr, dass sie jetzt wieder stark ausspielt. Es ist, beunruhigt mich ein bisschen, dass sie dafür Horst Rubesch brauchte, aber
naja, manchmal sind es die disruptiven Dinge, die den Erfolg bringen. Ja.
Jule, wer ist denn deine MVP?
Ja, ich wollte mich jetzt doch für eine Torfrau entschieben und entscheide mich für Paulik.
Mhm. Lea Paulik, sehr schön. Genau. Jetzt muss ich noch kurz überlegen, ob ich bei meiner Wahl bleibe. Nee, ich glaube, ich möchte dann auch Friederike Repol nehmen, weil ich glaube, sie war der Grund dafür, dass dieses Spiel gewonnen wurde, und dann ist sie nach Definition eine MVP. Ich hatte noch Marta Casalje hier auf dem Zettel stehen, weil die einfach sehr, sehr viele der Strafraumaktionen bei Hoffenheim geklärt hat. Aber jetzt mit den Eindrücken von diesem Montagabendspiel, ich glaube, Friederike Repol hatte da noch mehr Anteil an dem Sieg von Leverkusen als die auch sehr gute Casalje. Frank, wer ist deine Unsung Heroine?
Da nehme ich jetzt tatsächlich Hoppe. Ich glaube, die ist ja auch nicht das erste Mal genannt, ehrlich gesagt. Aber ich habe irgendwie so ein Faible für die Underdogs anscheinend. Also die zwei, die verloren haben, habe ich dann auch auf dem Zettel. Ich hatte erst, muss ich zugeben, Afawi, weil ich finde, wie gesagt, die Situation, wie sie sich jetzt entwickelt, wie sie sich zur Stammspielerin in Nürnberg entwickelt, wie sehr viel auf ihrem Können auch fußt, wie sie sehr viel mitreißt, würde ich fast mal stehen lassen. Aber ich fand jetzt Hoppe heute tatsächlich auch wirklich herausragend. Und also mit 17 Jahren so ein Ding abzuliefern, ist schon aller Ehren wert. Also nochmal MVP, nochmal eine andere, aber die kann man gar nicht hoch genug loben.
Mhm. Jule?
meine Antwort an Heroin ist die Defensivarbeit der Defensive allgemein. Ich habe das ja vorhin schon mal gesagt. Ja, ich musste dieses Spiel angucken. Und dann, da hast du es, du hast es ja auch schon gesagt, es fiel halt auf, dass viele Sachen halt extrem gut verteidigt waren. Ich fand das sowohl in Hoffenheim so, dass man hat das Spiel jetzt nicht durch brachial tolle Offensivarbeit gewonnen, sondern durch wirklich sehr gute Defensivarbeit, indem man da im Prinzip den die Wolfsburg-Rinder so limitiert hat. Man auch bei Essen Werder Bremen war es so, ne, dass selbst wenn man einen Fehler gemacht hat, war, hat man die immer sofort selbst ausgebügelt in der Regel. Also insbesondere, ne, außer jetzt vielleicht die das München-Leipzig-Spiel, was ich jetzt nicht gesehen habe, war alles sehr solide in der Defensive, fand ich jetzt größtenteils. Und das fand ich, kann man ja auch mal würdigen, wird selten gewürdigt.
Sehr gut. Und wir haben viel über die Torfrauen gesprochen, die sind auch ein Teil davon. Also insofern schließt sich da der Kreis. Das kann ich mitgehen.
Dann muss ich jetzt den Defensiv-Dreierpack komplett machen. Meine Anzeigen-Heroin ist Lara Schmidt. Ich fand, die hat wieder ein tolles Spiel gemacht. Die ist so wichtig im Dirigieren auch der Abwehr, wenn man mal nur darauf achtet, wie sie manchmal Spielerinnen nochmal schiebt und Kommandos gibt. Und ich finde, die hat ein sehr tolles Spiel gemacht. Und für Nürnberg könnte dieser Punkt gegen Freiburg noch sehr wichtig sein. Wenn man den Klassenerhalt schafft, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass dieser Punkt sehr wichtig war. Und dann war auch Lara Schmidt dafür verantwortlich. Und deswegen meine Unsung Heroine. Und damit kommen wir zu unseren Momenten des Spieltags. Frank, ich bin sehr gespannt, was du uns da mitgebracht hast.
Das wird jetzt Jule wieder nicht so gut gefallen. Das ist quasi das Yang zum Ying. Also der Hammer von Krumbiegel. Sorry, also der muss zumindest mal auf Augenhöhe mit anderen Dingen wahrscheinlich genannt werden. Aber das war schon nicht das erste Mal, dass sie so ein Ding ausgepackt hat. Hat gerade das Tor des Monats gewonnen, die Gute. Und das war wieder so ein Brett. Sorry, Jule, dafür. Aber nochmal, ich habe das Gleichgewicht der Macht ja hergestellt. Also es ist Ying und Yang. Aber das war schon bemerkenswert.
Jule muss dazu nichts sagen. Jule darf einfach ihren Moment des Spieltags ergänzen.
Das war ja auch schön. Ich möchte das jetzt gar nicht. Ich möchte übrigens auch gar nicht falsch verstanden wissen. Ich freue mich immer über ausgeglichene Spiele und so weiter. Muss nicht mal Wolfsburg finden. Ist halt doof, wenn die Bayern immer gewinnen, dann auch gleichzeitig. Ne? Also das muss nicht, ne? Wenn das jetzt nicht so wäre, wäre das gar nicht so schlimm. Ich finde das gut, wenn das ein bisschen weniger so ist, dass es nur zwei Spiele gibt, die wichtig sind. Mein Moment des Spieltags, jetzt mal, bin ich genau andersrum sozusagen, ist der Gegentreffer für die Eintracht. Das war der direkt verwandelte Eckschuss. Wunderschön. Ich habe mich auch sehr, sehr für Vanessa Fürst gefreut. Ich finde, die macht trotzdem einen sehr guten Job in Duisburg irgendwie. Und ich freue mich, dass sie... Ich freue mich immer, wenn sie spielt und also und das hat sie toll gemacht und sie hat dadurch das Spiel ein bisschen spannender gemacht und uns das Gefühl gegeben, bei Duisburg könnte noch was gehen und so und insgesamt, aber war auch wirklich schön anzusehen.
Aber wirklich. Und mein Moment des Spieltags hat an diesem Montagabend stattgefunden, die Einwechslung von Selina Cerci und dass sie dann aber wirklich 30 Sekunden danach die erste Chance hatte. Das fand ich einfach
krass,
ganz
ne?
Fantastisch. Das hat mich
und
stolz
nicht gefallen. Nur eine. Ja.
Genau, ich meine, es kamen da noch mehr Chancen. Ich bin auch, aus Narrativsicht fand ich es auch nicht so schlecht, dass ihr Eigentor nicht gezählt hat wegen dieses leichten Schubsers. Das hätte den ganzen Abend ein bisschen eingetrübt. Aber das fand ich einfach toll. Sie kommt auf den Platz und dann hat sie direkt eine Chance. So soll es doch sein. Und dann hoffen wir doch mal, dass sie, wie bitte auch alle anderen Spielerinnen, gesund bleibt. Denn das ist das Allerwichtigste. Ja. Ihr zwei, das hat große Freude gemacht, mit euch über diesen Spieltag zu sprechen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, also als ich heute Nachmittag dann als Spiele 4 und 5 diese 2:0-Spiele geguckt habe, war ich mir nicht so sicher, ob das so große Freude machen würde.
Du musst dann auf die Gäste hoffen.
Ja, ja, und was soll ich sagen? Wie immer haben die Gäste geliefert. Wie immer. Es ist einfach, ich stehe auf den Schultern von Riesen. Also ganz, ganz herzlichen Dank an Jule von Lottes Erbenen @BioSchokolade und von Früff natürlich auch. Ich werde alles verlinken, wo man dir folgen kann. Danke dir, liebe Jule, dass du hier mit dabei warst.
Schön, dass ich wieder dabei war. Danke.
Und herzlichen Dank an Frank. Ich habe euch vorhin schon einen Podcast angedichtet, glaube ich. Du kommst natürlich vom Adlerträgerinnen-Fanclub oder habt ihr auch schon den Podcast?
Ja, du wirfst ein bisschen durcheinander. Also der EFC Adlerträgerinnen ist der Fanclub. Der Adler-Podcast ist für die Geis und genau. Die Adler Fanclub-Rinnen-Podcast. Den haben wir extra, um das vom Fanclub ein bisschen abzugrenzen. Den haben wir separat. Und da quatsche ich dann mehr jede Woche den Wolf über die Frauenspiele und alles drumherum ein bisschen.
So ist es. Jetzt haben wir es alles sortiert. Es wird natürlich auch richtig verlinkt worden sein in den Shownotes.
Alles fein. Ich freue mich, dass ich da sein durfte. Es ist immer wieder eine große Freude.
Ja, wegen mir auch nicht das letzte Mal. Danke, dass du hier warst und danke euch, lieben Hörerinnen und Hörer, für eure Aufmerksamkeit. Ich habe noch zwei, drei Abkündigungen zu machen. Also zum einen könnt ihr natürlich auf rasenfunk.de noch jede Menge andere Sendungen finden. In dieser Woche erscheinen noch, es ist schon eine Analyse zum Spieltag bei den Männern erschienen. Es wird eine Analyse zum VfB Stuttgart bei den Männern erscheinen. Und wir machen auch noch europäischen Fußball in dieser Woche. Hier in diesem Feed geht es natürlich dann am nächsten Wochenende weiter mit dem nächsten Spieltag. Ihr könnt uns unterstützen auf rasenfunk.de/supportersclub. Alles, was wir hier machen, ist allein von euch finanziert. Ganz herzlichen Dank dafür. Und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Fußballassi, Felixinho, 6, Scala, Razer, Sören, Kenneth, Noel, Zeitautomatik und Novis74. Und wenn ihr uns den Kiosk leer kaufen wollt, wäre es auch ganz toll, weil wir schließen unseren Kiosk. Es gibt gerade 30% auf alles, kiosk.rasenfunk.de, da findet ihr alle Informationen dazu. Und dann habe ich zuletzt noch ein halb persönliches Thema, denn der Rasenfunk ersucht ein neues Hauptquartier. Wegen einer Eigenbedarfskündigung muss ich hier aus meiner Wohnung, alle bei YouTube sehen gerade nur einen ganz kleinen Teil davon und das ist auch gut so, muss ich raus und ich suche etwas Neues und dazu brauche ich euch. Der Mietmarkt in München, er ist dann doch relativ hart. Auf nette-vermieter-gesucht.de findet ihr alle Informationen dazu, was ich suche. Und diese Seite könnt ihr überall verteilen. Gebt sie eurem Zahnarzt, eurer Taxifahrerin, eurer Gärtnerin. Bitte verteilt diese Seite. Und vielleicht habe ich dann Glück, dass mich nämlich ein netter Vermieter findet oder eine nette Vermieterin. Anders wird es nämlich ein bisschen schwierig. Ich werde alles verlinken in den Shownotes. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke für eure Mithilfe. Bleibt gesund. Bis bald.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.